Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum nächsten Nice to Meet You Podcast. Heute mit Hannes und mir, dem Corby. Dieser Podcast dreht sich eigentlich um viele Fragen aus unserem Discord, angefangen bei einer Chili-Zucht. Hannes erzählt was über seine Orchideen-Vorliebe und auch ein paar weitere persönlichen
Vorlieben. Höchstpersönliche Vorlieben, also gerade für einen gewissen Typen Mensch sollte es hier sehr spannend werden.
Definitiv. Und was uns darüber hinaus noch so die nächsten Wochen beschäftigen wird, werdet ihr alles hier in den nächsten, ich sag schon mal wie es ist, 1:20, also in den nächsten 80 Minuten erfahren.
Ja, wir haben nicht dafür gesorgt, dieses Wissen zu komprimieren. Wir haben uns fleißig ausgetobt.
So sieht's aus.
So viel steht mal fest. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
Bis denn.
Also, liebe Leute, letzte Woche Sonntag, wenn ihr den Podcast pünktlich hört, letzte Woche Sonntag, ist ein Video erschienen auf der Sizzle Crew, und ich kann euch sagen, es ging um unsere Chili-Zucht und unsere Tomaten, und wir haben mal wieder eine kleine Umfrage auf dem Discord gemacht, was euch so interessiert im Podcast, und da wurde auch das Thema Tomaten-Chilis angesprochen. Wir haben tatsächlich schon lange nicht mehr drüber gesprochen, ne?
Nee, tatsächlich, aber ich glaube, das letzte Mal, dass drüber gesprochen wurde, war auch zwischen uns beiden.
Wir betreuen die auch.
Ich wollte gerade sagen, wir haben ja den grünen Daumen, was man an unserem botanischen Garten da draußen auch mittlerweile sehen kann.
Ja. Stolz bin ich auf die Form der Tomaten, wie die wachsen.
Ja, das ist echt brutal, was die Tomaten da hinten machen. Das ist abnormal. Ja. Wobei wir sicherlich da auch den einen oder anderen Anfängerfehler begangen haben. Ja. Man hätte sie anders ausgeizen müssen, weil ich glaube, dass es normal nicht der Fall ist, dass die so groß werden. Also es ist ja wirklich so, dass wir für die eine Tomate oder eine Tomatenpflanze bräuchten wir mittlerweile ungelogen eine Leiter, zugegebenermaßen auch, weil sie im Hochbeet wächst. Aber wir brauchen eine Leiter, um oben die Früchte zu ernten.
Ich glaube, das ist aber auch ein Fehler der Standort. Also wir können ja mal anfangen.
Genau.
Die Tomaten stehen. Die Tomaten stehen ja, wer die Videos kennt, im Hintergrund von den Videos, das heißt an der Hauswand.
Ja, hier wird ja keiner zuhören, der die Videos nicht kennt.
Eben. Also. Und einer dabei ist, dann guckt es euch jetzt an.
Selbstverständlich. Also wenn jetzt wirklich einer dabei sein sollte, dann jetzt in irgendein Video reinschreiben, ich bin heute erst zufällig raufgekommen. Am besten bei einem Video, wo ihr hinten die Tomaten seht.
So ist es. Das sind alle neuen Videos von uns von den letzten 2-3 Monaten, sage ich mal. Naja, auf jeden Fall haben wir die hinten an die Wand gestellt, weil wir dachten, es ist cool für die Kulisse, im Hintergrund ein bisschen die Tomaten zu haben.
Oder allgemein ein Hochbeet zu haben, ja.
Genau. Mein Fehler war es, dass ich davon ausgegangen bin, Tomaten sind, glaube ich, Nachtschattengewächse, ne? Ich glaube schon, egal. Auf jeden Fall war mein Fehler, ich habe gedacht, die müssen so ein bisschen regengeschützt stehen. Ich glaube, das stimmt auch. Aber ich habe gesagt, na, die dürfen doch nicht so volle Sonne kriegen, die müssen doch eher so im Schatten stehen. Und ich glaube, das war der größte Fehler, weil die da hinten wirklich nur ab, naja, kommt auf die Jahreszeit an, aber ich sag mal so ab 17, 18 Uhr zur aktuellen Sommerzeit, Sonne kriegen.
Und dann auch nur für ein Stündchen ungefähr.
Genau, für wenige Stündchen. Gut, jetzt ist ja schon wieder rückläufig, die Tage werden ja schon wieder kürzer, also noch kürzer quasi jetzt. Und das reicht wahrscheinlich nicht aus, sodass die Tomaten sich denken oder die Pflanze sich überlegt, was muss ich tun, um mehr Sonne zu kriegen, richtig nach oben wachsen. Ich glaube, wenn die voll in der Sonne stehen würden, würde die Tomate sich denken, ich muss einfach nur breit wachsen, um möglichst viel Sonne mit meinen Blättern aufzunehmen oder aufzusaugen.
Ja, was natürlich aber auch hinzukommt, ist, dass wir dieses Dach haben neu machen lassen dieses Jahr. Und das war tatsächlich erst, nachdem wir die Tomaten oder nachdem wir diesen Plan mit dem Hochbeet hatten.
Stimmt.
Und durch dieses Dach haben wir natürlich hinten weniger Sonne, als es vorher der Fall war. Mhm. Ja, und hinzu kommt jetzt einfach dieses Problem, dass dieses Dach natürlich entsprechend Sonne abhält, was für unser Videodreh perfekt ist, aber für die Bepflanzung mit Tomaten schwierig. Andererseits muss man sagen, sind diese Tomatenpflanzen sehr, sehr schön grün, sehr groß geworden.
Ja.
Und die Pflanzen, die relativ viel Sonne abbekommen, die haben auch sehr, sehr gute Früchte und vor allen Dingen auch mittlerweile knallrote Früchte, weil wir haben auch noch 2, 3 Pflanzen, die wir in die direkte Sonne gesetzt haben. Die stehen vorne, wenn man quasi aus unserem Büro rauskommt auf die Dachterrasse. Hm. Da stehen 2, 3 Pflanzen, die ich mal rausgenommen habe, einfach aus dem Grund, weil es hinten zu viel geworden ist. Wir auch da ein bisschen fahrlässig rangegangen.
Ja, aber Fehler Nummer 2 eigentlich, genau. Ne? Zu viele.
Ja, haben wir 10 Stück oder sowas hinten ausgesät. Und das haben wir jetzt reduziert auf 5 Pflanzen und die anderen haben wir nach vorne geholt. Und die sind wiederum ziemlich verbrannt. Also da sind die Pflanzen jetzt auch nicht viel besser im
Zustand. Das stimmt, ja.
Sondern die sind haben sehr, sehr gelbe Blätter. Also wahrscheinlich ist so ein Halbschatten für so eine Tomate perfekt.
Wahrscheinlich so 2-3 Stündchen Sonne mehr am Tag wäre wahrscheinlich ideal.
Genau, das wäre schon
optimal. Weil das stimmt, die hier vorne, wir haben auch welche, das sind also die von den gleichen Samen, der gleichen Zucht stammen wie die hinten, hier vorne hat noch nicht eine einzige rote Tomate, ne?
Und vor allen Dingen nicht in dieser Größe. Also da hinten sind ja wirklich richtig große, ja fast Fleischtomaten, ein bisschen kleiner noch.
Die eine ist Tennisball groß, da ist eine dran, die habe ich gedacht, die Tomate dachte, sie ist ein Apfel.
Ja, ist so. Wirklich. Hat auch zufällig die Farbe zwischendurch gehabt, so halb grün, halb rot.
Ja, genau.
Ja. Nee, also das muss man sagen, das ist glaube ich vom Platz sind die dahin gar nicht mal so schlecht, aber 1-2 Stündchen mehr Sonne wären sicherlich nicht verkehrt gewesen. Ja, aber dennoch werden wir eine gute Ernte haben da wahrscheinlich.
Auf jeden Fall,
das, was man so sieht.
Aber wir haben auf jeden Fall, die sind einfach, die wachsen zu hoch und haben auch unten recht dünne Stiele.
Gleich, also, und nach oben. Wie so ein Bodybuilder, der aber immer den Beintag skippt, also genau. Den Leg Day skippt. Unten ganz dünnen Stiel und oben dann aber richtig kräftigen Stamm und richtig kräftige Äste. Mhm. Also sieht teilweise sehr witzig aus.
Vielleicht hätten wir da auch schon früher anfangen müssen, die mit dem Ventilator pusten zu müssen. Also dass die merken, oh hier ist Wind, ich muss Energie in meinen Stamm bringen, um dicker zu werden. Das haben wir bei den Chilis gemacht. Die Chilis sind, da kommen wir gleich zu, aber die sind richtig genau. Geil, kann ich schon mal teasern. Die Tomaten auch cool, aber wie gesagt, ich glaube, der Standort ist nicht optimal. Allerdings, jetzt, wo du das gesagt hast, glaube ich auch, dass die Idee, dass wir nächstes Jahr direkt neben die Chilis, die voll in der Sonne stehen, stellen, auch nicht clever ist.
Nee.
Ich glaube, das ist dann auch zu viel Sonne. Ich glaube, die müssten gegenüber an die Wand irgendwie ran, wo sie ja so Halbschatten irgendwie haben.
Ja, ich glaube auch. Also wo sie ein bisschen mehr Sonnenlicht als jetzt haben, weil das sieht man ja, wenn man auf die Tomaten raufguckt, auf der linken Seite bekommen die Tomaten nahezu gar keine Sonne ab. Da hast du auch eigentlich, ich glaube, da haben wir noch nicht, bei der ersten haben wir, glaube ich, noch nicht mal eine Frucht dran.
Ja.
Und dann, je weiter man nach rechts kommt, desto mehr Früchte sind dran und desto roter sind auch diese Früchte.
So ist es, ja.
Sind das eigentlich Früchte?
Ja, ne? Ich glaube, das heißt Frucht, ja, die Tomate. Also die Tomate ist, glaube ich, eine Frucht dieses Baums, ja.
Ja. Nee, auf jeden Fall, je weiter man nach rechts kommt und je mehr Sonne da auch hinkommt, desto besser sehen die aus. Aber das werden wir nächstes Jahr so machen. Schauen, dass wir einen besseren Platz finden und vor allen Dingen den auch ein bisschen mehr Platz nach links und rechts lassen.
Ja, ich glaube, in dem Hochbeet, wenn wir das optimal machen, stehen da 5 Pflanzen drin oder 6 Pflanzen, die gut genährt werden.
Ja.
Und wir haben ja auch noch, wir waren ja, ja. Wir waren sehr optimistisch, wir haben da drin noch, haben noch gedacht, geil, wir pflanzen noch Lauch, Zwiebeln, Koriander, Basilikum, Petersilie und hast nicht gesehen. Kann ich euch auch verraten, wenn ihr Tomatenpflanzen habt, die ist bisschen Sonne, was da hinkommt, komplett abfangen, braucht ihr nichts anderes mehr reinmachen, es wächst nicht, weil dem fehlt jegliches Licht und Licht ist ja für die Pflanzen so ein bisschen wie für uns die Luft.
Ist so. Also die, ich glaube, Petersilie und Basilikum sind ein bisschen durchgekommen, aber die waren wirklich vielleicht noch nicht mal wie ein Daumen hoch.
Ja, ja, die kannst also du vergessen.
Die haben sich da wirklich leider nicht durchsetzen können. Da ist es, glaube ich, dann am Ende einfacher oder wäre es einfacher gewesen, wenn wir einen fertigen Basilikumstrauch aus dem Supermarkt gekauft hätten und den da eingepflanzt und mit viel Wasser über den Sommer gerettet hätten.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir nächstes Jahr, wenn wir das Hochbeet, was da jetzt steht, mit den Tomaten woanders hinstellen, dass wir hinten vielleicht nochmal ein kleineres Hochbeet setzen. Und dort eben
das
dann
klingt
nur
wieder nach einer Aufgabe für mich, ein Hochbeet zu bauen.
Ja. Und dann, ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeug da, ne? So ein paar Latten und so.
Ja, ein bisschen was kann man da noch draus bauen.
Dann hinten vielleicht ein kleineres Hochbeet macht, wo wirklich nur so Kräuter drin sind. Weil ich glaube, für die Kräuter ist das da hinten schon gut. Ich habe zu Hause bei mir jetzt Kräuter auf dem Nordbalkon, also Nordseite.
Mhm.
Da kommt nur abends so die letzte halbe Stunde, wenn die Sonne untergeht, richtig Sonne hin und morgens, wenn sie aufgeht, für eine halbe Stunde. Und da stehen Basilikum, Rosmarin und Petersilie. Und das jetzt schon seit einem Monat perfekt. Also die wachsen richtig geil, die werden groß, die sind saftig grün. Die haben genug Energie, genug Helligkeit und Licht da. Wenn du die nämlich voll in die Sonne knallst, dann gehen die ein. Wobei Rosmarin, Thymian können das, glaube ich, gut ab.
Mhm.
Aber Basilikum und Petersilie und was man Schnittlauch, Dill und so.
Ah, das waren wahrscheinlich fertige Kräuter, die du im Supermarkt in so einem Topf
gekauft hast. Ne? Ja, genau. Können wir nächstes Jahr dann ja auch machen, dass wir fertig reinsetzen. Nur sowas wie Salat könnten wir natürlich, also Rucola finde ich geil, das können wir sehen und Lauchzwiebel könnten wir sehen, aber den Rest können wir. Es gibt Biokräuter im Gartenmarkt bei uns hier, die sind super geil, die habe ich jetzt eben auch.
Aber was ich total unterschätzt habe, ist, wie viel Platz man doch zwischen diesen einzelnen Pflanzen lassen sollte. Ja. Das sieht am Anfang, wenn du da so einen kleinen Setzling reinsetzt, sieht das total albern aus, wenn du dann irgendwie gefühlt einen halben Meter nach rechts und links Platz lässt. Aber spätestens jetzt wissen wir, warum man das machen sollte und warum entsprechend auch so eine Empfehlung auf diesen, ja, auf diesen Verpackung draufgedruckt ist. So eine Pflanze braucht dann doch teilweise deutlich mehr Platz, als man vielleicht denken mag.
Ja, ich also, würde das genauso machen, wie du gesagt hast. Ja. 0,5 Meter
Ja, oder zumindest so, wie es entsprechend beschrieben ist auf dieser Seite. Mhm. Aber dann merkt man natürlich auch, dass so ein Hochbeet irgendwann begrenzt ist. Also da ist es manchmal ein bisschen einfacher, einfach ja, so eine fertige Pflanze schon zu nehmen, wie du jetzt zum Beispiel auf deinem Nordbalkon.
Naja. Ja, aber Tomaten, wenn wir fünf, wir haben ja auch nur dieses Jahr so viele gesät, weil wir uns gedacht haben, beim Ansehen, sprich beim Samen, in diese Jiffies, in diese Quelltabletten zu machen, haben wir gedacht, naja, wenn die nicht aufgehen und vier Wochen später es neu versuchen, dann ist zu spät. Scheiße, haben wir gesagt, machen wir gleich eine ganze Menge.
Nur nee, dann hat vor allen Dingen auch, um zu sagen, wenn die ersten drei nichts werden, haben wir zum Glück immer noch ein bisschen Backup.
Genau.
Und das Gute ist ja, dass sich wirklich nahezu jeder Jiffy und jeder Samen entwickelt hat.
Ich glaube, zwei Stück nicht. Der Rest hat sich entwickelt. Und
dann haben wir halt das Problem.
So, dann willst du sie auch nicht wegschmeißen oder sonst was. Also haben wir sie gepflanzt. Naja, wir wissen jetzt Bescheid. Wir kriegen die Anzucht hin. Ich glaube, das ganze Thema bis zum Steckling und bis zu dem Punkt, wir hätten früher mit dem Ventilator arbeiten müssen. Aber
und das wahrscheinlich ganze, auch früher raussetzen müssen.
Früher raussetzen, ja. Das
insbesondere
ganze Thema
die Chilis.
Anzucht, glaube ich, haben wir perfekt gemacht.
Ja.
Vom wie hieß das nochmal, Pikieren, wo wir die einzeln voneinander trennen, einzelne Töpfe machen und so. Das haben wir alles sehr, sehr gut gemacht, auch mit dem Kunstlicht dann, dass die schon mal Licht kriegen. Das hat perfekt geklappt. Nur das draußen ist, ja, verbesserungsfähig.
Wobei auch das, um jetzt mal auf die Chilis zu kommen, auch eigentlich sehr, sehr gut geklappt hat. Also Chilis sind gerade die letzten zwei Wochen auch aufgrund des heißen Wetters sicherlich, was natürlich für eine Chili ja, perfekte Bedingungen sind,
ja, die
sind
die
super eskaliert. Also das ist einfach nur, das komplette Hochbeet ist grün. Da solltet ihr euch unbedingt nochmal das letzte Crew-Video ansehen. Da haben Alex und Hannes das nochmal kurz gezeigt.
Da habe ich auch die Früchte dran gezeigt.
Ja, weil die sind da nämlich auch. Aber da haben wir nämlich genau das Problem, dass wir wahrscheinlich nicht genug Abstand gehalten haben nach links und rechts, sondern wirklich alle Setzlinge, die wir hatten, weil, wie Hannes schon sagte, wollten wir nicht wegschmeißen, haben wir eingesetzt. Und dieses Beet ist einfach nur komplett überfüllt aktuell. Aber das Schöne ist, wir haben scheinbar zumindest dahingehend einiges richtig gemacht, dass die Pflanzen sich sehr, sehr gut entwickeln. Sicherlich ein bisschen zu spät rausgelassen, was vielleicht hinten heraus dann schwierig wird, damit die Früchte entsprechend rot werden und Farbe zu sich nehmen. Aber alle Pflanzen sind gesund. Also es ist nicht an einer einzigen Pflanze irgendwie ein Ungeziefer dran gewesen.
Ja,
oder
so. Noch nicht mal eine Laus oder sowas. Ja. Hast du ja sonst... Ich habe zu Hause an meinem Balkonblümchen hatten wir neulich so grüne Blattläuse schon dran. Ich habe eine Krise bekommen. Dann hatte ich an
meinen Tomaten hatten wir es am Anfang ja auch.
Ja, ja, diese, wie hießen die?
Mehl,
Spinnenmilben, ne?
Ja,
Spinnenmilben.
Das stimmt.
Die haben so Netze wie Netze gemacht. Und zu Hause hatte ich jetzt, wie hießen die denn? Filz, irgendwas mit Filz, nee, das waren so...
Filzlaus.
Nee, zu Hause hatte ich welche, das waren so weiße Dinger, die haben so schmieriges Zeug an den Blättern hinterlassen. Und die kriegst du auch nur schwer weg. Ich habe die zum Glück früh genug gesehen an so Orchideen, die drinstehen. Ne?
Mhm.
Und hab eine musste mal weg, eine hat es nicht geschafft, aber die anderen habe ich ja eine Woche in Quarantäne gestellt, dann auch immer mit Spüliwasser eingesprüht. Und durch dieses Spüliwasser geht ja die Oberflächenspannung verloren und fallen die Dinger runter.
Das hat übrigens auch bei unseren Tomaten sehr gut geholfen und ist der schnellste und einfachste Weg. Und man hat eigentlich auch kein Problem damit, dass dann irgendwie dieses Spüliwassergeschmack an irgendwas ran.
Nee. Und also man hat vor allen Dingen keine große Chemie, ne?
Ja.
Keine riesen Chemiekeule. Und das hat da auch gut geklappt.
Ist ein guter Kompromiss, würde ich sagen.
Ja. Ich habe gelesen, man kann das auch mit Öl machen. Man könnte auch Öl sprühen sozusagen, Ölwasser.
Mhm.
Nur bei Ölwasser habe ich gedacht, ist ja Quatsch, das Öl schwimmt oben. Da sprühe ich ja dann nur Wasser und irgendwann das Letzte, was oben schwimmt, ist Öl.
Mhm.
Deswegen habe ich mich dagegen entschieden.
Ja, am Ende ist es einfach nur wichtig, dass du eine Struktur schaffst, wo die entsprechenden Läuse oder Milben oder was auch immer sich nicht mehr an der Oberfläche festhalten können. Und dazu brauchst du halt irgendwie so einen rutschigen Film, der zum Beispiel durch Spülwasser oder Öl entsteht.
Genau. Ja, und die haben wir gut wegbekommen. Bei den Chilis, wie du gerade gesagt hast, haben wir das Problem halt nicht mit Ungeziefer. Die sind einfach... Die Chilis haben so krasse Sonnensegel ausgebildet, also riesige Blätter, richtige Segel, dass die natürlich alles zumachen, weil jede Pflanze will die Sonne kriegen. Und das war auch total spannend. Die hinteren Blumen sind schneller in die Höhe gewachsen, um die Sonne zu kriegen, als die vorderen. Die vorderen fangen jetzt erst an mitzuwachsen. Die waren vorher ganz niedrig geblieben, haben einfach nur große Blätter bekommen und sind dann erst in die Höhe gegangen. Und bei den Chilis haben wir aber zwei Fehler gemacht. Fehler 1 hast du gesagt, wir haben zu viele gepflanzt. Ich weiß gar nicht, ob es Sinn machen würde, jetzt so jede zweite rauszunehmen. Ob das jetzt noch was bringt, keine Ahnung.
Schwierig.
Ja, aber ich glaube auch, die Früchte generell erntet man eher erst so Richtung September, in Richtung Ende des Sommers sollten die erntereif sein. Ich glaube, das könnte bei uns auch klappen. Naja, und Fehler Nummer 2 war, wir haben die, ja, darf man kaum sagen, aber anfänglich haben wir gedacht, machen wir wie bei den Tomaten, schön ausgeizen. Ausgeizen heißt, zwischen dem Haupttrieb, also dem mittleren Stiel, der nach oben wächst, wachsen ja nach links und rechts immer Stängel mit Blättern dran ab. Und genau in dieser Beuge dazwischen wachsen Triebe bei Tomaten. Diese muss man wegmachen, weil das sind diese Geiztriebe, heißen die, ne? Mhm. Die muss man eben wegmachen, damit man mehr Power in den Haupttrieb bekommt und dann einfach mehr Früchte und eine bessere Ernte.
Weil sonst entsteht halt ein weiterer Ast, der natürlich wieder Energie wegnimmt, die dann nicht in die eigentlichen Äste bzw. eigentliche Früchte gehen sollten.
Ja, und dann deswegen hat man so eine wildwuchernde Tomate, die toll aussieht, viele Blüten hat und dann auch Früchte kriegt, aber eben nicht die Qualität an Früchten und nicht so viele und schöne, wie wenn man es richtig macht. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, bei den Chilis haben wir es auch gemacht, bis uns nach ein paar Tagen ein Kollege, der hat ein paar Kleingärten, uns gesagt hat, seid ihr des Wahnsinns? Bei den Chilis sind das die Blüten, an denen dann die Chilis runterwachsen. Und deswegen glaube ich, die vorderen, da wir haben, wenn wir vorstehen, Corby links,
ja,
die Pflanzen, da haben wir das, bei denen haben stimmt, wir das sehr intensiv das gemacht. Und ja, da habe ich auch noch keine einzige Frucht gesehen. Ich glaube, denen haben wir einfach alle Früchte abgeknipst.
Die sind jetzt einfach nur schön grün.
Ja, die stehen einfach nur schön da.
Und nehmen den anderen Sonne weg, also ja, optimal gelaufen.
Und die hinteren haben das nämlich gar nicht. Die hinteren tragen auch schon schön Früchte und da, alles ist gut.
Die hinteren waren auch die ersten Pflanzen, die Früchte getragen haben, tatsächlich.
Mhm.
Tja, ja, also spannend auf jeden Fall.
Und auch unterschiedliche Sorten, ne?
Das kommt auch
vielleicht
noch
hinzu. Vielleicht kommt das auch noch, ja, hinzu, ja, weiß ich nicht.
Spannend auch zu sehen, was für krassen Stamm die auch bekommen haben. Also die sind ja wirklich jetzt, wir haben die ja auch am Anfang mit dem Ventilator für 2-3 Wochen nochmal täglich irgendwie bewindet.
Ein paar Stunden irgendwann auf Max-Level.
Genau, damit die nämlich sich schon mal dran gewöhnen, weil draußen ist es natürlich nicht mehr so gemütlich wie hier bei uns in einem schönen Büro, sondern draußen weht ein anderer Wind. Und dann haben wir sie gerade rausgesetzt und genau in der Woche war irgendwie super
Sturm,
windig.
Ne?
Und dann haben wir mit Frischhaltefolie, also
stimmt,
diese
so Stretch,
etwas breitere,
Stretch-Zeug irgendwie
haben wir nochmal ums komplette Hochbeet gemacht, damit uns die Pflanzen nicht nach dem ersten Tag schon abbrechen.
Genau.
Und da wollten wir sie zumindest draußen schon ein bisschen schützen. Das hat offensichtlich bisher alles ganz gut geklappt.
Ja, perfekt.
Jetzt brauchen wir nur noch eine vernünftige Ernte. Da bin ich nochmal gespannt. Weil es gibt ja auch Pflanzen, beziehungsweise Chili-Sorten,
die grün bleiben.
Die grün bleiben, genau.
Ja, ich weiß,
das ist dann schwer zu erahnen. Ist die jetzt fertig oder muss die noch?
Wir haben ja auch Unterschiede. Wir haben ja Jalapenos, wir haben, ich glaube, Habaneros, Peter Pepper Penis Chili, dann haben wir
Carolina Reaper
und Tabasco, meine
genau.
ich.
Und Paprika sind auch noch dazwischen.
Paprikas, die sind übrigens schon richtig fett. Ja. Sind das Spitzpaprika? Weil die so
das Lustige daran ist, ich weiß es ja nicht, die habe ich ja aus einem Eiver einfach rausgenommen.
Habe ich im Dings auch erzählt im Crew-Video.
Da ich ja einfach aus einem fertigen Eiver, da sind ja auch Kerne und sowas immer mit drin, habe ich die rausgenommen, kurz
so
getrocknet,
großartig,
eingepflanzt und daraus sind jetzt Pflanzen geworden. Ja.
Also wenn ihr mal was euch überraschen lassen wollt, dann macht das mal.
Ja.
Ich weiß noch, falls ihr Angler seid. Es gibt für Fischfutter, wenn du so auf Weißfisch gehst, kannst du dir getrockneten Hanf kaufen. Weil das wirkt abführend bei den Fischen, dann werden die nicht so schnell satt. Könnt ihr ja auch mal mit reinpflanzen, dann wachsen da noch ein paar andere Blumen. Ist natürlich Nutzhanf, der ist völlig legal und so weiter, aber ist vielleicht für die Nachbarn ganz spannend. Vielleicht kommt da auch mal die Polizei zu euch und sagt Hallo.
Ja, dann seht ihr mal, wie die Nachbarn bei euch aufpassen.
Genau, ist ein guter Tipp, könnt ihr mal testen, wie die Nachbarn so drauf sind. Okay, wieder seriös.
Seriöser.
Also wir haben ja verschiedene Chilis, die einen wachsen nämlich so nach oben. Also wir haben Chilis, die wachsen sehr spitz, das müssten Jalapenos sein, weil die sehen genauso aus wie Jalapenos und die hängen nicht runter wie so eine Glocke, sondern wachsen spitz nach oben weg. Und bei den anderen Chilis, wo Früchte dran sind, hängen die eher wie so Glocken nach unten, würde ich sagen.
Ja, das ist nämlich leider auch ein Problem geworden irgendwann. Wir haben zwar angefangen am Anfang natürlich alles zu beschriften, aber spätestens nach dem Ausgeizen ist das Konzept irgendwie ja, ein bisschen über den Haufen geworfen worden und man wusste nicht mehr so ganz genau, welche Chili ist denn jetzt welche. Das würden wir im nächsten Jahr sicherlich auch nochmal ein bisschen besser machen, dass man wirklich sagt, eine Reihe sind jetzt Carolina Reaper, eine Reihe Jalapenos, weil dann kann man da auch ein bisschen besser den Vergleich ziehen.
Ja, ich habe gesagt, aber anhand der Schärfe wird man es merken.
Das auf jeden Fall.
Die richtig brennt, war Reaper.
Genau.
Ja.
Nee, aber ein cooles Projekt insgesamt. Also das macht auch super viel Spaß, ist aber auch zeitintensiv, finde ich. Man muss immer zumindest jeden Tag mal rüber gucken, mal gießen und so. Aber es macht super viel Spaß, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Ich hoffe halt, dass wir echt viel ernten können. Ich habe so Bock, geräuchertes Chili-Pulver selber machen. Ja. Geräuchertes Paprikapulver könnten wir selber machen. Also so Zeug und einfach auch Früchte trocknen im Dörrautomaten, einlegen.
Ja,
und
so voll einlegen geil. Mit leckeren Sachen. Dass
Hammer, ey.
Irgendwie so einen schönen Dip oder sowas am Ende draus machen kannst oder das einfach auf ein Brot schmieren und so. Weil dafür gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Klar, du kannst dir natürlich frisch machen, eine Tomate oder eine Carolina Reaper oder sowas irgendwo mit reinschneiden.
So ein Reaper mal aufs Toastbrot schmieren. Ich wollte
gerade sagen, so einfach so einen Boost machen aufs Toastbrot zum Frühstück. Wunderbar. Man kennt es. Nee, aber das wird sicherlich auch nochmal.
Auf 5 Reapers einfach auf ein Toastbrot drauf.
5 Reapers, eine Jalapeno für die Farbe. Fertig.
Perfekt.
Optimal.
Ja.
Das machen wir und das geben wir Alex dann zu essen.
Bin auf jeden Fall gespannt, wie die Ernte am Ende wird. Bin aber begeistert bislang, wie gut das funktioniert und vor allen Dingen, wir haben für uns ja echt viel gelernt. Ich würde höchstens ein Viertel der Chilis, die wir ausgesät haben, nächstes Jahr nochmal sehen. Ja. Höchstens. Wahrscheinlich sogar ein Fünftel nur von dem.
Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt so. Am Ende der Saison reißt man dann alle Pflanzen raus. Sind die dann hinüber oder
oder bleiben die stehen? Einlesen. Ich glaube, die werden den Winter nicht überleben.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
Deswegen vermute ich, dass man die dann...
Ich weiß ja, dass wir den einen oder anderen Hobbygärtner immer als fleißigen Hörer dabei haben. Ihr könnt uns ja mal in die mitmachen@sizzlebrothers.de Mailadresse schreiben, wie man da am besten vorgeht, was Tomaten, Chili-Pflanzen etc. angeht. Ob die über den Winter dann reingeholt werden sollten, ob man die also allgemein überwintern lassen kann oder ob man die quasi rausreißt und nächstes Jahr von vorne beginnt. Ja. Das würde mich echt mal interessieren. Ich weiß nämlich auch ehrlich gesagt gar nicht, wie es in der freien Natur ist, wie da das Ganze funktioniert.
Na gut, die wachsen ja normal so Südamerika, da wird es nicht zu kalt. Was wir auf jeden Fall machen müssen, von den besten Pflanzen, die am besten Frucht getragen haben, am besten gewachsen sind, müssen wir uns die Samen sichern. Und dann werden wir genau die nächstes Jahr pflanzen. Und ich glaube, ich würde bei dem Chili-Hochbeet auch immer 50 Zentimeter Abstand und dann kannst du quasi von vorne nach hinten immer nur 2 pflanzen, 50 Zentimeter rechts daneben, 2, dann passen da vielleicht 8 Pflanzen oder so rein, ne?
Ja.
Das hat 2 Meter Breite, ne?
Ja, 2 Meter.
Ja, oder dann 2,50. Passen da vielleicht 8, von mir aus maximal 10 Pflanzen, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir, wenn wir das Beet, so wie es jetzt ist, nutzen, dass wir mit 10 oder mit 8 Pflanzen viel mehr Ertrag hätten, als jetzt mit diesen, keine Ahnung, 20, die da drin stehen.
Dann hätten wir quasi Klasse statt Masse.
Ja, und die können dann dafür richtig Früchte tragen, weil die einfach die Energie haben. Jetzt teilen sich so viele die Energie und ja, am Ende geht es nur um Energiehaushalt. Und eine Blume, die viel Energie hat, kann auch viele Früchte tragen.
Ja, dann wird das unser Motto für 2021. Klasse statt Masse bei unserem Hochbeet.
Und bei uns gibt es die natürliche Auslese. Darwin ist bei uns noch komplett drin.
Nur
die Stärksten nehmen wir mit.
Ist so.
Die nehmen wir mit auf eine Reise fürs nächste Jahr.
Die haben es ja auch verdient. Die haben sich am meisten durchgesetzt gegen alle anderen. Das ist ein ganz normaler Wettbewerb hier. Der Chili-Wettbewerb.
Oh, wir könnten dann übrigens noch ein... Alter, geil, das machen wir. Wir drehen auf jeden Fall, wenn wir geerntet haben, noch ein Video, wie wir unsere eigenen Chilis probieren.
Unbedingt.
Geil. Und
der zweite Teil wird dann aus dem Krankenhaus sein.
Genau.
Die Tomaten, weil wir alle probiert haben. Einmal reinbeißen.
Einmal all in. Die Tomaten übrigens sind fantastisch. Und ich hätte es ja nicht.
Die sind super lecker. Ich habe eben gerade, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber eben gerade vor dem Podcast habe ich mir nochmal eine gegönnt, weil ich war ja kurz abstinent für eine kurze Zeit und dementsprechend war ich überrascht, wie schnell die gewachsen sind und habe mal eine schön rote frisch geerntet. Und das ist kein Vergleich zu dem Kram, den du im Supermarkt kriegst. Ne?
Das
schmeckt so intensiv nach Tomate.
Ja, ja.
Das ist unglaublich.
Ich habe genau das. Ich habe die Dinger letzte Woche Montag, glaube ich, waren den hinten wirklich die erste knallrote Tomate dran. Wir haben die geerntet und wir haben Dienstag gedreht. Nee, warte, ich habe Dienstag eine geerntet. So, Dienstag haben wir gedreht und da habe ich auch Tomaten für gekauft. Hab an den Tomaten gerochen aus dem Supermarkt und die riechen ja nach gar nichts.
Ja.
Dann habe ich an einer von uns gerochen, die ich geerntet habe. Alter, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und wie die schmeckt. ist ja was ganz anderes. Gut, wir sind halt auch komplett 100% düngfrei, ne? Ohne Dünger. Wir haben nur das, was an Nährstoffen im Boden halt drin war, drin, aber wir haben die nicht einmal gedüngt.
Mhm.
Vielleicht ist das übrigens auch ein Fehler. Vielleicht sollte man die mehr düngen, aber ich bin immer ein Freund davon, ja.
Ich habe ab und zu mal
so viel Dünger reinzuhauen.
Ab und zu habe ich mal Kaffeepulver mit reingemacht, also Kaffeesatz.
Das soll gut sein, ne? Ja.
Auch Asche soll helfen, aber ich würde das immer nicht zu übertreiben. Ja. Also wir hatten ja einen Grundstock an Nährstoffen in der Erde drin.
Ja.
Und ich hatte, oder ich meine, es hat sogar schon mal einer an uns geschrieben, dass man das, dass das in der Regel auch reicht. Aber wenn wir zum Beispiel im nächsten Jahr wieder in die gleiche Erde was machen möchten, dass
dann müssen wir
Dünger oder entsprechend die Erde ein bisschen austauschen.
Dann müssen wir nur gucken wahrscheinlich, dass wenn die Dinger richtig anfangen, Früchte auszubilden und die ersten Früchte kommen, dass wir dann den Dünger absetzen und sich dieser Dünger nicht irgendwie in diese Früchte rein begeben kann in irgendeiner Form. Also, dass der sozusagen dann die Früchte düngerfrei sind.
Das macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, das kriegen wir alles hin. Ich habe Bock drauf. Nächstes Jahr machen wir das dann noch geiler. Wer nochmal alles in Ruhe nachlesen will, wir haben auf dem Blog einen großen Chili-Zucht-Text. Den findet er, wenn er auf der Startseite seid, so ein klein bisschen runterscrollt, da findet ihr den. Ansonsten in der Suche mal Chili-Zucht eingeben. Da haben wir von Februar haben wir gestartet, von Phase 1 bis jetzt, also schon ein halbes Jahr dokumentiert.
Mhm.
Ja, und das nächste Update kommt wahrscheinlich mit der Ernte, nehme ich an.
Ich wollte gerade sagen, das wird dann das Ende quasi dieses Blogs sein, aber wir haben es halt immer wieder aktualisiert, die Erfahrungen mit reingeschrieben. Ebenso haben wir nochmal einen Text zum Hochbeetbau mit veröffentlicht, weil wir da Rückfragen bekommen haben. Also neben dem Grillen auch ein bisschen Hobbygärtnern.
Ja, alles vielleicht machen wir bei dem Chili-Zucht-Text noch unten so eine Art die 5 größten Fehler oder so, Chili-Tomatenzucht, dass man da nochmal die 5 oder unsere, wenn es 6 sind, dann halt 6, die Fehler, die wir so, wo wir denken, das waren die größten Fehler, dass wir die nochmal aufdröseln am Ende, dass man das nochmal hat, weil am Ende kann ja jeder, der dann auch damit mal anfängt, wenn es nur Tomaten sind, halt nur Tomaten. Wer Bock auf Chilis hat, Chilis, und wer irgendwas anderes anbauen will, kann auch was anderes anbauen.
Am Ende wirst du auch nur erfolgreich, wenn du Fehler machst.
Genau. Und also, musst aber auch draus lernen.
Genau. Das ist doof halt, wenn du es im nächsten Jahr wieder machst.
Schlau bist du nur, wenn du Fehler machst und draus lernst.
Ja.
Denn doof ist nur der, der aus seinen Fehlern nicht gelernt hat.
Korrekt.
Das hat mir der Prof in der Uni gesagt. Ja.
Ja, und bei diesem Podcast lernt man auch was. Wie immer.
Ist so.
Ist so.
Okay, Tomate, Chili-Zucht, das war ein schöner Einstieg in den Podcast, der bereits 25 Minuten lang geht.
Oh ja, für so ein kurzes Thema haben wir das ganz gut ausgereizt.
Ja, gut, aber ist ja auch spannend. Also hier hast du die Möglichkeit, mal alles zu sagen.
Ja, definitiv.
Im Video guckt sich's keiner an, wenn ich mich hinstelle oder wir uns jetzt hingestellt hätten und ein Video so aufnehmen, das hätte sich keiner angeguckt.
Ich wahrscheinlich selber auch nicht, muss ich ja sagen.
Ja,
also klar, wegen uns hätte ich es angeguckt, aber.
Aber Podcast hörst du. Oh, da war gerade ein Knacker, der kam von mir. Sorry. Podcast hörst du dir im Auto an und dann macht das auch Spaß.
Ja, wenn du so ein bisschen Ruhe hast, ne?
Genau so ist es.
Ja, auf mal
Klo
gucken.
Zum Beispiel.
Beim Duschen. Bei der Steuererklärung.
Ich höre es immer beim Zähneputzen tatsächlich. Oder halt, ja, beim Duschen, Zähneputzen. Ja, wenn ich aufs Klo gehe, da habe ich immer Podcast oder sowas an.
Ich beim Autofahren. Wobei, ich habe tatsächlich jetzt beim Autofahren was Altes wieder für mich entdeckt. Ich habe wieder 5 Freunde gehört.
5 Freunde, TKKG,
ja, sowas wie TKKG, 3 Fragezeichen und so.
5 Freunde sagt lustig. Mir auch was, ja. Aber du hast, also ich dachte schon,
mit Julian, Dick, Anne, George und Timmy dem Hund.
Krass. Spiel ich dachte in England. Schon, du sehr hättest Snake für dich entdeckt, aber das macht man nicht. Bitte Hände weg vom Handy beim Autofahren.
Eben.
So, ja, du
muss
hast
ja noch Zettel, Platz sein für einen Burger und eine Cola in der Hand.
Das ist übrigens
Drei-Punkt-Stellung.
Auch so ein Ding, ne? Es ist ja total bescheuert eigentlich, die Gesetzgebung.
Ach, natürlich.
Du darfst beim Autofahren nicht auf dem Handy tippen. Du darfst dein Handy auch nicht in eine Halterung machen, dann drauf rumtippen. Du darfst aber offensichtlich ein Navi bedienen, was also drauf rumtippen halte ich auch für sehr fragwürdig.
Ja, gerade wenn du während der Fahrt eine Adresse oder sowas eingeben musst.
Ja.
Und dann mit dieser Tastatur im Auto, egal wie modern das ist.
Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt ist, aber es ist ja scheinbar erlaubt, aufs Navi zu gucken, und die meisten Navis sitzen nicht vorne. Bei Instrumententafeln, moderne Autos, die haben ja digitales Cockpit, da kannst du meistens dein Navi auch in dein digitales Cockpit schalten, aber sonst hast du es ja irgendwo in der Mittelkonsole, wo sonst dein Handy hängen würde. Eigentlich dürftest du dann ja auch nicht darauf gucken, weil du guckst dann nicht mehr nach vorne auf die Fahrbahn, aber scheinbar ist erlaubt. Und ein Burger essen und eine Cola trinken darfst du auch während der Fahrt, verstehe ich nicht.
Genauso rauchen, Zigarette rausholen, anzünden und
alles, ne? Alles. Raff ich auch nicht, also ist mir unklar tatsächlich.
Ja.
Wenn ich einen Burger esse, bin ich abgelenkter, als wenn ich auf mein Handy in der Handyhalterung gucke, weil ich beim Burgeressen darauf achte, dass ich mich selbst nicht einsaue, dass ich das Auto nicht einsaue, dass mir nicht alles runterfällt. Wenn ich noch eine Cola anhand, dann jongliere ich da noch rum. Ich weiß gar nicht, wie ich da noch Auto fahren soll. Ich könnte es nicht.
Erinnert mich an Atze Schröder mit seiner berühmten Dreipunktstellung. Cola Light, Big Mac und im Fußraum nach einer CD von Deep Purple suchen.
Genau.
Habe ich eine Sekunde hier aufgepasst, schießt ein Ferrari Testarossa an mir vorbei. Und da habe ich gedacht, Atze, es reicht.
Ja.
So
ja.
Nicht.
Also ist auf jeden Fall, naja, wir schweifen ab, aber.
Ach, nur geringfügig.
Ist auf jeden Fall für mich ein Rätsel, wie sowas, wie das sein kann.
Tja, das ist ja immer so. Irgendwo ist ein Gesetz sinnvoll, aber irgendwo.
Hat auch seine Grenzen.
Hat es dann vor allen Dingen auch irgendwie, ist es nicht zu Ende gedacht. Oder es sind dann halt moderne Sachen dazugekommen, wo ein Gesetz hätte angepasst werden müssen.
Ja, das stimmt.
Schwierig.
Naja. Es ist auch leichter, darüber zu meckern, als es selbst zu machen.
Ach, selbstverständlich.
Ja.
Das ist ja immer die schöne Möglichkeit, die wir dann hier haben. Einfach meckern.
Einfach mal meckern, weißt
ist so.
Du, und mal dem Ärger kundtun.
Ja.
So.
Die da oben. Also wirklich. Schauen wir mal, ich habe hier so einen schlauen Zettel von Julian noch in der Hand gedrückt bekommen, weil diese Frage nach den Tomaten und den Chilis war ja eine aus unserem Discord-Server. Und da sind noch 2, 3 weitere entstanden, die wir heute mal mit aufnehmen wollen. Das wird quasi so ein kleiner Frage-Podcast.
War letzte Woche übrigens auch schon Discord, der erste Discord-Podcast.
Ja, aber das ist ja eigentlich auch am sinnvollsten, ne?
Ist für uns auch am geilsten. Ich muss mir selber nicht in den Kopf machen, was könnte euch interessieren, sondern so ich frage das. Euch einfach, was euch interessiert. Das ist doch viel cleverer.
Eben.
Das sollten viele Firmen machen. Was möchtet ihr im neuen Handy haben und nicht, wir drücken euch jetzt mal auf, das ist ein neues Handy.
Das ist übrigens ein sehr, sehr guter Einwand. Also viele Firmen, das weiß ich ja noch aus meiner Zeit, die ich ja vorher quasi vor Sizzle Brothers hauptberuflich gemacht habe, war ja Online-Marketing und überwiegend das Thema Webseiten für Firmenkunden. Viele Kunden haben sich nicht überlegt, was brauchen denn oder möchten denn meine Kunden, sondern haben immer ihre Idee durchgedrückt.
Ja,
was aber am Ende wenig Sinn macht. Und ich habe jedes Gespräch so mit meinem Kunden geführt, zu überlegen, alles klar, ich sehe ihre Webseite als potenzieller Kunde. Und nicht als aus ihrer Sicht, weil sie sind, mit Verlaub, betriebsblind und sehen ganz andere Vorteile, als es der Kunde hat und ganz andere Ansichten, als es der Kunde hat. Also deswegen machen wir das hier ganz genau richtig.
Ja, und
um das
war
zu betonen.
eine super krasse Überleitung von dir zu dem Punkt, wie kommen eigentlich neue Produkte in den Shop? Wie kommt es dazu, dass wir neue Produkte aufnehmen? Und ich kann, glaube ich, eine Sache kann ich ganz kurz fassen, nämlich ganz viele unserer neuen Produkte, die wir so aufnehmen, sind Produkte, weil uns mal einer von euch oder eine von euch geschrieben hat, ey, kennt ihr die und die Soße, kennt ihr das und das Gewürz, probiert das mal, ist voll geil. Wir haben es uns schicken lassen, probiert, fanden es voll geil und haben gesagt, das müssen wir anbieten.
Ja, ganz genau. Also das ist wirklich auch für uns der sinnigste Indikator und das beste Feedback, was wir bekommen können. Wenn wir, das beste Beispiel war, jemand war in den USA und hat dort diese Sweet Baby Ray's Soßen entdeckt. Diese Sweet Baby Ray's Soßen sehe ich mittlerweile auch immer häufiger im Supermarkt. Jetzt tatsächlich nicht im deutschen Supermarkt, da habe ich sie, glaube ich, erst einmal oder so gesehen.
Ich habe sie noch nie gesehen.
Aber ich war vor kurzem in den Niederlanden und in Dänemark und dort sind diese Soßen tatsächlich auch mittlerweile Bestandteil. Und der war auf jeden Fall so begeistert von den Soßen, dass er uns davon berichtet hat. Und wir haben die hierher geholt, haben die getestet und seit da an sind die bei uns im Shop. Übrigens, nachher bringt euch jetzt auch nichts mehr, aber aktuell sind sie Produkt der Woche. Ja, wobei, wenn der Sonntag rauskommt, dann könnt ihr es noch bis 24 Uhr, könnt ihr
sofern noch was auf Lager ist, ja.
Kaufen, genau.
Ich habe auch erzählt, als ich das Produkt der Woche vorgestellt hat, am letzten Montag, also quasi wir nehmen den Podcast jetzt gerade auf, das war heute, das war vor ein paar Stunden bei mir, da habe ich noch die Anekdote erzählt, meine Tante, also die Schwester meiner Mutter, die gute Heike,
stimmt,
wohnt in West Virginia in den USA. Und vor einem Jahr ungefähr, als sie in Deutschland war, habe ich mich mit ihr unterhalten über das Thema Barbecue-Soßen und so. Und dann sagte sie, ja, meine Lieblings-Barbecue-Soße ist Sweet Baby Ray's Original und die Honey-Version davon.
Mhm.
Da habe ich ihr berichtet, die verkaufen wir seit einiger Zeit bei uns im Shop und die kommt sehr gut an. Ja, ist ihre Lieblingssoße, nur mit dem Unterschied, die kommt ja aus den USA und in den USA kostet sie gefühlt nichts. Während sie bei uns in Deutschland, ich glaube, 5 € oder so kostet so eine Flasche.
Ja, genau. Aufgrund der Importkosten.
Ich wollte gerade sagen, das kommt durch Importkosten, Zoll und Lieferung und so weiter. Ich glaube, in den USA kostet, also wer in den USA fliegt, packt euch einen Koffer für Soßen ein. Ich glaube, da kostet es $1 oder $2 oder so.
99 Cent kostet die meistens bei Walmart tatsächlich.
Wahnsinn, ne? Das
ist unglaublich.
Wahnsinn.
Aber das ist ja auch das Spannende, gerade an solchen Produkten aus Amerika. Wir bekommen von dem Lieferanten immer eine Mail, dass gerade wieder ein Containerschiff entsprechend in Europa angekommen ist mit neuen Soßen. Also das ist wirklich so, dass das in den Container gepackt wird und die bestellen eine sehr, sehr große Menge, damit sich das Ganze natürlich auch für die lohnt, weil sind sehr, sehr hohe Transportkosten, Zollkosten, die damit einhergehen. Und da bin ich tatsächlich sehr, sehr froh, dass sich da jemand drum kümmert und wir das nicht selber machen müssen in dem Fall.
Ja, ist ätzend.
Weil das ist ein riesen Rattenschwanz, der da dran hängt. Das sind behördliche Auflagen, die erfüllt werden müssen und. Also von daher sind wir da ganz happy, dass das wer macht. Aber erklärt dann auch, warum es natürlich in Deutschland ein bisschen teurer ist, als es in den USA ist. Und erklärt dann teilweise auch, warum man manchmal ein bisschen drauf warten muss, bis wir wieder eine neue Lieferung bekommen, weil es ist dann einfach so, wenn der Container aufgebraucht ist und verkauft ist, dann muss erst wieder bestellt werden. Dann dauert es meistens wieder 3-4 Wochen, bis das nächste Containerschiff rübergefahren ist.
Ja, wobei ich die Hoffnung habe, dass die Importeure mittlerweile so gewisse Zeiten haben, bis
ich
noch, keine Ahnung, eine Palette habe, dann soll ich bestellen.
Ja, sowas ist natürlich da alles, was diese ganze Logistik angeht, mittlerweile ja, gut ausgedacht. Wir haben es ganz krass zwischen oder während der Corona-Phase, Anfangsphase gemerkt, wo es natürlich auch Importstopp und sowas gab. Das hat das ganze System ein bisschen durcheinander gebracht. Aber es ist trotzdem, ich persönlich finde es immer wieder super spannend, auch bei der Suche nach neuen Produkten ist es nicht einfach zu gucken, schmeckt das Produkt gut, sondern ist es auch ein Produkt, wo man sich auf den Hersteller verlassen kann, auf den, gegebenenfalls auf den Importeur. Weil auch das sind natürlich Themen, die wir dann am Ende berücksichtigen müssen, weil es bringt uns nichts, ein Produkt anzubieten, was dann irgendwie 3 Wochen später wieder aus dem Sortiment genommen werden muss, einfach weil man es entweder nicht bekommt, weil die Qualität nicht stimmt oder weil es gegebenenfalls aus dem Sortiment genommen wird von dem Hersteller.
Ja, definitiv. Das kann man natürlich also wir haben ja nicht nur Importprodukte, der Großteil
unserer Produkte. Als Beispiel Sweet Baby Ray's oder Boost Rock, das sind ja diese typischen Soßen aus den USA.
Ja, also es gibt Produkte, die wir anbieten, die nicht regional sind, die auch vom CO2-Abdruck dann wahrscheinlich eher nicht das Gelbe vom Ei sind, aber die sind einfach so überragend gut, dass wir sie anbieten wollen, weil sie einfach lecker sind und man sie auch vor allen Dingen nicht so einfach bekommt. Ne? Aber wir haben auch viele regionale Produkte, das wäre jetzt so der Punkt 2, den ich sage, einmal Empfehlung von Kunden, dann aber auch das Thema Regionalität. Wir gucken also auch immer mal, gibt es vielleicht kleinere Manufakturen in Deutschland bei uns in der Ecke oder so, die sowas haben. Das heißt, man hat immer die Augen offen, wenn man mal im Urlaub ist oder mal einen Wochenendausflug macht oder ähnliches. Oder die Eltern, ich habe meinen Eltern gesagt, wenn ihr irgendwo seid, die sind öfter mal weg, sage ich mal. Guck mal, was es da so gibt, wenn es so kleinere Manufakturen gibt, da findet sich immer irgendwas. Und wenn die dann in der Lage sind, auch eine gewisse Menge zu produzieren und einem das zu schicken, ist das auch spannend, weil das natürlich oft Produkte sind, die man auch so erstmal nicht kennt, sind dann aber auch Produkte, die sich ja schwieriger verkaufen lassen, weil was der Bauer nicht kennt, ne?
Ja, definitiv.
Ist ja so.
Für die man dann quasi erstmal ein bisschen Marketing machen muss, muss man auch ganz klar sagen, also wir merken auch, es gibt Produkte, die sind schon bekannt, für die brauchen wir dann selber auch, oder die brauchen wir nicht großartig im Video erwähnen, aber es gibt auch Produkte, wie zum Beispiel dieses Murray River Salt aus Australien.
Genau,
wieder so ein Importding.
Ja, das kommt von dem Murray River, ne?
Oder ja, genau.
Murray, wie auch immer der heißt, ja.
Genau, aus Australien, das ist so ein pinkes Salz und das hatten wir schon, ich glaube, 3-4 Monate im Shop, weil es wirklich sehr, sehr lecker ist. Also klar, man kann auch sagen, Salz ist Salz, aber ich finde, das
hat nochmal
einen ganz anderen Geschmack und vor allem hat es eine andere Struktur. Das ist ein sehr weiches Salz. Also man hat ja oft, dass Salzkristalle dann doch recht hart sind, also gerade wenn ich die dann auf ein Steak oder sowas mache und raufbeiße, dann merke ich wirklich den Widerstand. Und das hat man bei diesem Murray River Salt halt gar nicht.
Das sind ja so eher so wie Schneeflocken, kann man sich das vorstellen. Also, und
gar nicht so richtige Kristalle.
Ja, total spannendes Thema. Ich war immer einer von denen, der gesagt hat, naja, Salz ist Salz. Und
genau wie manche sagen, Wasser
ist Wasser. Genau, das wollte ich sagen. Dann sagt Julian, hast du mal Wasser XY probiert? Ich sage, Alter, willst du mich verarschen? Das ist Wasser. Ich habe irgendwann mal angefangen, verschiedene Wasser zu trinken, Wässerchen. Und musste feststellen, es gibt doch einen Riesenunterschied. Es geht so weit, dass ich bei mir zu Hause, da nutze ich so einen Wasseraufsprudler, weil wir im zweiten Stock wohnen oder im zweieinhalb, wie auch immer. Und da habe ich keinen Bock zu schleppen. Fakt ist, das Leitungswasser ist extrem kalkhaltig. Wir sind da, das habe ich relativ schnell gemerkt, weil in der Spüle immer weiße Flecken sind. Das kommt vom Kalk. Ne, wenn das Wasser raus ist, dann bleiben diese Kalkablagerungen drin. Und das habe ich geschmeckt, das hat mir einfach nicht geschmeckt. Jetzt habe ich mir so ein Filterding gekauft, da jage ich das Wasser erst durch, bevor ich es aufsprudle und das schmeckt wieder richtig, richtig gut. Also ich entkalke es quasi vorher.
Ja, ich bin ja auch, also ich wohne ja im Ja, auch im zweiten Stock. Ich habe, glaube ich, seitdem ich jetzt in Hannover wohne, in den 5 Jahren habe ich noch nie einen Kasten Wasser oder so gekauft, aber das habe ich auch schon vorher nicht, weil ich immer Leitungswasser schon getrunken habe. Mhm. Leitungswasser wird lustigerweise ja auch deutlich häufiger kontrolliert und gefiltert, als das normales Wasser aus der Flasche kommt.
Ist ja auch besser als die meisten Wasser aus der Flasche, ja.
Und gerade in Deutschland oder Norddeutschland haben wir eine sehr, sehr hohe Wasserqualität. Von daher gab es für mich nie einen Grund, irgendwie ein anderes Wasser zu trinken. Hier im Büro trinken wir Wasser mittlerweile auch tatsächlich aus Glasflaschen und nicht mehr aus Plastikflaschen. Auch das ist ein Geschmacksunterschied. Aber um zurück zu unserem Salz zu kommen,
ach, stimmt,
das Salz. Wollte ich nämlich sagen und dem Marketing dahinter. Wir hatten es 3-4 Wochen schon, 3-4 Monate schon bei uns im Shop und es lief eher so semi. Und dann hatten wir ein Video, wo wir das Ganze mal vorgestellt haben oder haben es dann allgemein häufiger wieder verwendet. Und seit dann hat man auch direkt gemerkt, alles klar, das ist ein Produkt, das muss man erstmal kurz erklären und vorstellen. Und dann läuft das auch besser.
Ja. Das ist ja mittlerweile unser Standardsalz geworden, kann man sagen. Wir haben es immer draußen stehen, weil das Schöne ist, die Verpackung schließt auch ziemlich dicht ab. Das zieht nicht so viel Feuchtigkeit. Das ist einfach eine tolle Geschichte.
Ja.
Und das Salz ist wirklich geil. Es ist auch, es gibt auch Salz, das ist salziger als ein anderes Salz. Und dieses Salz ist so ein mildes Salz, kann man sagen.
Definitiv.
Da kann man auch mal ausrutschen und ein klein bisschen zu viel drauf machen, hat nicht gleich das Gefühl, das war's, das kann ich wegschmeißen, sondern das schmeckt noch.
Genau. Ich nehme das zum Beispiel auch zu Hause und packe das in eine Pfanne, wenn ich so ein Pfannengericht oder sowas mache, mache ich es mit rein. Und das ist ein Produkt zum Beispiel, was zu uns gekommen ist durch den Lieferanten, der uns die anderen Produkte geschickt hat oder bei dem wir allgemein schon Produkte bestellt haben, wie zum Beispiel Stoke-Soßen und sowas.
Ja.
Und der hat uns einfach mal in der nächsten Lieferung ein paar Produktproben mit reingepackt und da haben wir gesagt, alles klar, das ist cool, das ist eher nicht so cool. So kommen dann auch mal Produkte bei uns in den Shop.
Genau, also das ist im Prinzip dann schon der dritte Weg, dass der Lieferant sagt, ich habe was Neues, ich möchte es euch mal zeigen, müsst ihr mal probieren.
Genau.
Der zweite Weg ist das Regionale, der erste Weg war Empfehlung und dann gibt's, ich überlege gerade, wie viele Wege es noch gibt, aber einen habe ich fest im Kopf. Ich überlege gerade, Sachen, die im Supermarkt sind, bieten wir nicht an. Also wenn ich im Supermarkt was Leckeres sehe, dann kaufe ich das, will ich das nicht auch anbieten, weil das gibt es schon im Supermarkt. Da habe ich keinen Bock drauf. Man guckt natürlich auch mal bei Amazon, was sind da so die Bestseller?
Definitiv.
Ne? So also haben
ist
wir
ein guter Indikator tatsächlich. Auch weil man da schon Bewertungen lesen kann und da vielleicht schon rauslesen kann, was ist gut, was ist nicht so gut.
Genau.
Also da halten wir mal Augen und Ohren offen.
So sind wir zum Liquid Smoke gekommen. Haben wir uns, haben wir nie angeboten, weil wir dachten, naja, das ist kein Produkt, was so eine hohe Nachfrage hat. Irgendwann war uns aber klar, Moment mal, die meisten Menschen leben einfach in der Stadt. Das ist Fakt. Und in den meisten Städten, in den Wohnungen, wo du einen Balkon hast, kannst du, wenn es gut läuft, mit dem Gasgrill arbeiten. Aber garantiert ist Smoken verboten.
Ja.
Und wie kriegst du Raucharoma ran? Durch Flüssigrauch. Und bei Amazon unter, ich glaube, Barbecue-Soßen.
Ja, lustigerweise.
War Liquid Smoke ewig, ich glaube, ist immer noch auf Platz 1. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen geilen Liquid Smoke, haben uns umgeguckt, haben verschiedene getestet und haben irgendwann einen richtig guten gefunden. Den bieten wir an.
Mhm.
Also wir haben verschiedene Wege.
Was übrigens ein sehr seltener Weg ist, ist, dass uns einfach jemand, also das ist auch schon vorgekommen, aber wir kriegen auch ab und zu mal einfach Pakete kommentarlos zugeschickt.
Stimmt, ja.
So nach dem Motto, also teilweise wirklich kommentarlos, wo ich mich dann immer frage, okay, jemand hatte ja offensichtlich eine Idee dahinter, uns ein Paket zu schicken. Dann sollte man sich doch zumindest kurz die Mühe machen und einen Zettel schreiben, der kann ja auch mit dem PC geschrieben sein, wo drin steht, moin Jungs, hier, ich habe mal was zusammengestellt, vielleicht ist das ja was für eure Videos oder für euren Shop, aber uns einfach kommentarlos was zu schicken, das ist ganz nett, dann haben wir so wie vor kurzem, was waren das, ich glaube irgendwie irgendwelche Wurst oder so, haben wir was zum Frühstück, aber haben ja keinen wirklichen Mehrwert. Wir wissen ja gar nicht den Hintergrund dabei. Aber es gibt auch ab und zu mal einen Hersteller, der schickt uns dann ein Produkt und sagt, hier, ich habe euren Podcast gehört oder das und das. Vielleicht wäre das ja was für euren Shop. Und dann gucken wir uns aber natürlich auch erstmal an, was ist das für ein Produkt, wie ist die Herstellung, welche Inhaltsstoffe sind drin, regional, überregional etc. etc. Und wenn wir uns vorstellen können, dass das was Cooles ist und wir es getestet haben, dann würden wir es mit aufnehmen. Das kommt aber in der Regel tatsächlich eher seltener vor. An Platz 1 ist wirklich Feedback aus der Community.
Ja, kann man so sagen. Fakt ist, jedes einzelne Produkt haben wir mehrfach probiert und finden es lecker, ansonsten bieten wir es nicht an. Der letzte Weg, Corby, wie Produkte in unseren Shop kommen, ist auch ein Punkt, der da draufsteht, nämlich wie wir beispielsweise so Marinaden eigentlich entwickeln, wie
eigene
dieser
Produkte
Prozess
quasi
abläuft. Und das ist nämlich das Thema eigene Produkte und das ist nochmal eine andere Hausnummer, würde ich sagen.
Ja, das ist nochmal eine ganz andere Sache, also deutlich aufwendiger natürlich, jeder weiß, wir produzieren die natürlich nicht selber hier in der Küche, sondern wir haben entsprechend einen Hersteller, der genau darauf spezialisiert ist, alle notwendigen Hygienemaßnahmen, alle notwendigen behördlichen Gänge und sowas für uns
zu machen. Also er produziert für uns, genau. Und der hat das alles schon hinter sich, die Hersteller, die wissen, genau, wie es geht.
Also da sind halt Experten, die genau das einfach den ganzen Tag machen.
Vor allen Dingen können die auch eine gewisse Menge, wenn wir in der Küche kochen, dann könnten wir 5 Barbecue-Soßen die Woche verkaufen, das wäre doof.
Und was du da alles einhalten musst und was die Abfüllung etc. dann angeht, also deswegen haben wir halt von Anfang an gesagt, wir geben das in professionelle Hände, was ja auch nur Sinn macht. Und da ist es dann zum Beispiel anhand unserer Marinaden, da sind jetzt ja gerade 2 neue Marinaden auf den Markt gekommen, Premium Trüffel und Smoky Whisky, also eine Trüffel- und eine Whisky-Marinade. Sehr, sehr lecker, aber was soll ich auch anderes sagen?
Ist halt mal wirklich sehr gut.
Ist halt mal was Neues auch, ne? Muss man auch sagen. Und da ist es wirklich so, dass wir mit dem entsprechenden Außendienstmitarbeiter, unserem lieben Danny, vorher sprechen, hier das und das haben wir vor. Und dann schreibt er einen Produktantrag. Dieser Produktantrag, alleine das schon, dass wir sagen, wir haben Bock da und da drauf,
wir haben eine Idee, kostet Geld.
Genau.
Wenn ich sage, ich habe eine Idee, kann man davon, oder was weiß ich, wenn einer von uns sagt, ich habe eine Idee, kann man davon ausgehen, es kostet erstmal Geld.
Sagen wir, wir haben eine konkrete Idee.
Ja, dann kostet die per se Geld.
Genau, weil dann wird ein Produktantrag ausgefüllt und dann beginnt nämlich dieses ganze Prozedere, dass wir verschiedene Proben zugeschickt bekommen. Dann heißt es zum Beispiel bei Probe 1, okay, das und das war ganz cool, das und das vielleicht ein bisschen weniger, also zum Beispiel mehr Süße, weniger Schärfe oder sowas, dann kriegen wir weitere Proben, bis wir dann final endlich mal das Produkt so haben, wie wir es haben möchten.
Genau, zumindest geschmacklich. Dann ist immer noch die Frage, was würde es denn kosten, wenn wir davon Menge X abnehmen, weil es bringt uns natürlich auch nichts, wenn wir dann die geilste Trüffelmarinade entwickelt haben, aber für 100 Kilo Marinade, 1 Kilo weißer Trüffel benötigt wird, weil dann kostet so eine Flasche zig 100 Euro, dann kauft sie keiner mehr.
Ja, eben.
Also, ne, da muss man dann auch irgendwie einen Weg finden, den Geschmack so in die Flasche zu kriegen, dass es aber auch den Rahmen des Preises nicht sprengt, weil es soll ja, wir versuchen sehr, sehr gute Produkte zu entwickeln, die trotzdem für, sag ich mal, 98% auch gut erschwinglich sind, ne?
Ja. Und dann hast du natürlich noch solche Herausforderungen wie zum Beispiel Thema Haltbarkeit. Beste Beispiel bei unserer Burgersoße, die wir ja dann nochmal optimiert haben, also die McRib-Burgersoße quasi, die vorher neben 1-Liter-Gebinde war, haben wir etwas optimieren lassen, dass der Geschmack gleich bleibt, aber dass wir zum Beispiel keine allergenen Inhaltsstoffe oder E-Stoffe mehr drin haben.
Ja.
Da kommt dann natürlich das nächste Problem mit der Haltbarkeit, weil es gibt natürlich E-Stoffe, die das ganze Produkt ein bisschen länger haltbar machen. Und da brauchst du dann auch einen Experten, der sich genau damit auskennt, Lebensmitteltechniker, die das Ganze studiert haben und tagtäglich machen und dann durch die Kombination verschiedener Zutaten den Geschmack beibehalten, aber die Haltbarkeit verlängern. Also das sind alles sehr, sehr aufwendige und lange Prozesse, die da immer mit einhergehen, und so dauert dann halt mal eine Produktion oder eine Entwicklung von so einem Produkt 6-7 Monate.
Genau, so ist es. Also es ist auf jeden Fall alles ein bisschen anders, als wenn ich in meiner heimischen Küche sage, komm, ich mache mir eine fruchtige Barbecue-Soße auf Mango-Basis, koche mir ein bisschen mein Zeug ein, fülle das ab, stelle es über Nacht auf den Kopf, dann hat es ein bisschen Vakuum gezogen und dann ist es 2-4 Wochen haltbar oder 2-3 Monate. So einfach geht es eben nicht, wenn du vorhast, mehr als 10 Flaschen davon irgendwie zu kriegen, zu kaufen, zu verkaufen.
Und vor allen Dingen, dass du dann bei jeder Produktion die gleiche Qualität auch hast und den gleichen Geschmack.
Ja.
Also das ist ja auch noch was.
Das ist auch so ein Ding, wir machen tatsächlich, dadurch, dass wir es ja auch viel verwenden, automatisch Stichproben von verschiedenen Chargen immer wieder. Einfach um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat oder nicht. Und wir selber wissen zum Beispiel, haben wir auch jetzt schon in Auftrag gegeben, an dem Problem sind wir dran. Wir wissen, dass bei einigen Leuten bei den Marinaden, wenn man die benutzt und dann wieder hinstellt, dass das dann so ein bisschen ölig am Deckel wird.
Mhm.
Und teilweise sogar ein ganz klein bisschen wie Öl rausläuft. Das liegt einfach daran, dass beim Ausschenken habe ich sie kopfüber, stelle sie dann wieder zurück und das Öl hat ja eine relativ hohe Oberflächenspannung. Sprich, das tropft nicht runter, sondern das läuft am Deckel. Und dann kann es eben passieren, dass an dem Deckel auch mal ein kleiner Tropfen nicht richtig rausläuft, aber zumindest am Rand ist. Und dann kriegt man, wenn man oben anpackt, durchaus so einen öligen Finger. Und das habe ich selber jetzt auch gehabt bei mir, gemerkt. Und an dem Thema sind wir dran, weil man das wahrscheinlich durch eine extra Dichtung verhindern kann.
Ja, durch so eine Squeeze-Flasche ist es. Also Squeeze-Flasche ist ja so oder so, aber dass dann auch dieser Deckel quasi also die Öffnung sich wieder schließt, nachdem man nicht mehr drückt.
Genau, man braucht halt eine Dichte. Ja. Das Ding ist, Öl, für Öl gibt es verschiedene Arten zu dichten. Was tatsächlich nicht so gut funktioniert, sind so klassische Gummidichtungen, weil das Öl findet einen Weg. Bei Öl ist ein, wäre so ein bisschen technisch, es gibt Labyrinthdichtung, es gibt Papierdichtung. Für Öl tatsächlich eine
Papierdichtung. Da bin ich übrigens wieder raus.
Eine Papierdichtung ist für Öl tatsächlich fast besser, aber es ist natürlich auch nicht nur Öl da drin, deswegen geht das da auch nicht. Gibt es auch nicht im Lebensmittelbereich. Aber naja, wir sind auf jeden Fall dran und versuchen auch dieses in Anführungsstrichen Problem zu beheben. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm, das wirkt sich nicht aufs Produkt aus. Es kann nur dazu führen, dass man, wenn man die Marinade das zweite Mal benutzt oder das dritte Mal benutzt, dass man dann danach einen öligen Finger hat und sich die Hände waschen muss oder mal mit einem Tuch einmal um den Deckel geht und dann ist das auch wieder gut. Aber ist natürlich eine Kleinigkeit, die aber natürlich da ist und wir wollen sie weg haben.
Ganz genau. Ja. Also auch das sind immer dann noch Themen, mit denen man sich bei eigenen Produkten im Nachhinein auseinandersetzt, einfach natürlich, um immer eine hohe Qualität bieten zu können, um das entsprechend auch zu verbessern. Und da sind wir immer froh und dankbar auch über jedes Feedback, was wir bekommen.
Genau.
Weil es gibt ja doch den ein oder anderen Hardcore-Benutzer, der die Marinade noch häufiger nutzt als wir.
Ja, es gibt Leute, die viel mehr wissen, als wir, auch was das Thema Versand angeht. Wenn, also klar, die meisten melden sich, wenn mal ein Deckel kaputt geht beim Versand oder ja. So. Und viele schreiben auch, ist nicht weiter wild, alles gut. Aber natürlich ist auch, registrieren wir das auch und gucken natürlich auch, dass wir vielleicht die Deckel auch nochmal verstärken, wenn wir schon den Deckel umstellen sollten, wenn das klappt. Ne?
Genau.
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ja, ist eigentlich so ein dauerhafter Prozess, kann man sagen. Produktentwicklung hört nie auf.
So wird es nie langweilig.
Ja, ist ja beim Handy auch so. Jedes Jahr kommen neue raus.
Eben.
Theoretisch hätte man vor 10 Jahren aufhören können. Die Handys haben funktioniert.
Hast du eigentlich deine Socken falsch rum an? Das sieht so wie das. Ja, Tatsache.
Nee.
Nee, das.
Ja, nee, aber ist richtig. Ja, okay. Ja, aber
das hat mich gerade komplett irritiert.
So sieht es hier aus. Okay. Die sind nur etwas älter schon.
Okay, ich habe gerade gedacht, Hannes hat seine Socken auf links angezogen.
Aber nee,
hat
nee, ich denke, die sind richtig. Aber gut, ich sag mal so, ich würde es mir zutrauen.
Ja, ich die nehme ich auch. Das, aber es ist lustig, mich bringen ja solche Sachen immer direkt dann aus dem Konzept.
Ja.
Apropos Konzept. So, was hat denn wir denn hier?
Die Überleitung Zukunftsprojekte steht da noch, glaube ich.
Zukunftsprojekte. Ja, ich habe hier auch noch einen eigenen Zettel, der kommt dann im Anschluss nochmal ganz schnell. Das war nämlich noch ein kleiner Wunsch aus dem Discord, von dem Hannes nichts weiß.
Oh, krass. Okay.
Ja. Zukunftsprojekte. Was haben wir noch vor? Ja, das Jahr neigt sich ja schon wieder langsam dem Ende, was ja total krass ist. Gefühlt haben wir gerade erst Silvester hier im Büro gefeiert. Und jetzt haben wir schon wieder Mitte August.
Silvester, Ende August Super Bowl. Haben wir schon. Es war Silvester, Super Bowl und danach war eigentlich nur noch Corona.
Ist so. Also gefühlt ist ja immer noch der 425. März aktuell.
Ja.
Weil seit da hat sich gefühlt gar nichts groß geändert, sondern es ist einfach Zeit Corona.
Also ich glaube, das Jahr 2020 geht auch in die Geschichtsbücher ein. Das wird man auch in 300 Jahren noch, wird man darüber sprechen. Ich glaube, ich habe noch nie ein Jahr erlebt, was so durch ein krasses Ereignis überschattet wurde. Ja.
Das wird in 13 Jahren, wenn die jetzigen Kids dann ihr Abi schreiben, werden die sicherlich ihr Abi darüber schreiben. Erklären Sie den Zusammenhang zwischen der Wirtschaftskrise 2020 und dem Verzehr eines Flughundes in China.
Ja, zum Beispiel. So, oder im Biounterricht wird es wahrscheinlich, ich habe zum Beispiel Epidemien und so, klar kennt man, aber das Wort Pandemie war mir so gar kein Begriff erst. Ja. Und
auch die wie das Ganze überhaupt
passiert. Die Zusammenhänge, und das wird man lernen wahrscheinlich in 10 Jahren. Werden die Kinder genau das im Biounterricht lernen? Warum, wieso, weshalb? Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und es gibt vielleicht auch mal neue Themen im Geschichtsunterricht und sowas.
Ja, also ist auf jeden Fall krass.
Verrückt auf jeden Fall.
Ja, neigt sich dem Ende. Wo waren wir in Zukunft? Was noch so?
Ja, es neigt sich ja dem Ende. Und es gibt ja zumindest ein paar Lockerungen gegenüber dem Anfang des Jahres, wo natürlich alles neu und krass war. Aber wir sind tatsächlich dabei und planen einen Besuch bei unserem neuen Dienstleister. Das war ja leider bisher noch nicht möglich, aber jetzt ist es möglich. Und zwar wollen wir unser Versandlager in Reichertshofen bei Ingolstadt besuchen.
Genau.
Und wollen natürlich auch für euch das Ganze mal dokumentieren, wie läuft denn der Versand dort ab. Weil das ist ja nochmal was ganz anderes als hier bei uns in der Packstation, wo jedes Paket von uns dann einzeln gepackt wurde, wo sicherlich alle Prozesse noch nicht so optimiert waren.
Nee,
und jetzt sind wir ja bei einem Logistikpartner, der tagtäglich genau das macht und der jeden Prozess daraufhin optimiert.
Der vor allen Dingen nur Pakete packt. Seine Aufgabe ist es, Pakete packen.
Und das höchst modern. Also wir wissen natürlich vom Erzählen und das, was wir ja so auch von den Mitarbeitern mitbekommen, wissen wir, wie es abläuft. Aber wir haben es ja auch faktisch selber noch nicht gesehen. Und da freue ich mich persönlich total drauf, dadurch, ich auch, dass ich das Ganze natürlich auch mal händeführend überwache. Federführend, nicht händeführend.
Federführend, ja.
Überwache. Bin ich ja super gespannt drauf und ich glaube, das wird ein cooler Termin. Und der Christian, der Chef von dem Versandlager, hat uns schon angedeutet, dass wenn wir da sind, dürfen wir auch mal Pakete selber packen.
Na herrlich, also, da habe ich mich drauf gefreut.
Back to the roots quasi.
Ja, da habe ich mich drauf gefreut. Lang kein Paket mehr gepackt.
Ist so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es sich anfühlt.
Also ich habe hier, wir haben hier an Feiertagen und Sonntags im Lager gestanden und Pakete gepackt. Mit Frauen zusammen 8 Stunden Pakete packen auf den Sonntag.
Auf den Sonntag, schönen Dank.
Wir uns glauben, es gibt kaum was Schöneres. Und danach noch ein Tatort gucken, Wochenende zu Ende.
Ja, und dann ist wieder Montag und weiter geht's.
Genau. Nee, das machen wir und wir werden in dem Zuge auch einmal den Bio-Schweinhof Landluft Bio besuchen. Da haben wir jetzt 2 Videos auch schon mitgemacht. Hervorragende Qualität. Das ist Bio, so wie es sein sollte. Mhm. Es gibt ja so ein Bio-Zertifikat, das besagt, dass man gewisse Mindestvoraussetzungen erfüllt. Dieser Hof ist weit darüber.
Genau.
Ich habe Bilder schon gesehen und alles Wahnsinn.
Ja.
Und da freue ich mich richtig drauf.
Wir hätten ja sogar theoretisch die Möglichkeit, bei einer Schlachtung dabei zu sein, ne?
Ja, aber.
Aber da sind wir uns hier noch ein bisschen unschlüssig, ob man das.
Na, zeigen, bei YouTube geht es, glaube ich, eh nicht. Wegen
schwierig, ja.
Explicit Content heißt das so?
Ja, ich glaube, du musst es dann als sensiblen Content kennzeichnen und ich glaube, da wird es schwierig.
Ja, das wäre für unseren Kanal wäre das nicht cool.
Ja.
Auf jeden Fall werden wir den Besuch mal die Schweine angucken und einfach das auch nochmal dokumentieren, wie das ablaufen kann, damit man einfach noch mehr in Hintergrund. Ich glaube, das ist generell ein Zukunftsprojekt, jetzt unabhängig von diesem einen Biohof, dass wir uns auf eine Fahnenstange geschrieben haben. Sagt man das so?
Auf eine Fahne.
Auf eine Fahne geschrieben haben, stimmt, auf eine Stange hat gar keinen Sinn. Also auf eine Fahne geschrieben haben, in Zukunft mal den ein oder anderen Erzeuger zu besuchen, um mal zu gucken, wie läuft das mit artgerechter und guter Schweine, Rind, Huhn, was auch immer, Tierhaltung ab.
Auch Schlachtung, also da ist ja auch das Besondere, es ist ja eine Weidetierschlachtung, also das Tier wird nicht zu einem Schlachthof gefahren, wie es ja sonst in 90% der Fällen ist, sondern es wird direkt auf der Weide bzw. auf dem Hof geschlachtet.
Genau,
es was wird natürlich einen Stressfaktor minimiert, also es ist nahezu null.
Ja.
Und da das ist man, glaube ich, in Süddeutschland tatsächlich schon ein bisschen weiter, weil es aber auch extreme Auflagen natürlich vom Gesundheitsamt da gibt
und
vom Veterinäramt. Weil natürlich gewisse Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Es muss zwischen Betäubung und Schlachtung und Verarbeitung müssen gewisse Zeiten eingehalten werden. Und in Süddeutschland ist das wohl, zumindest habe ich es bisher nur da gesehen, noch ist man da einen Schritt weiter, sage ich mal.
Hm. Ich finde das auch geil. Die Tiere werden auf der Weide geboren und auf der Weide auch geschlachtet. Das heißt, diesen Stress, wie du gerade sagst, haben die nicht. Und das wirkt sich natürlich, um mal einen kurzen Exkurs zu geben, massiv auf die Fleischqualität aus. Denn je mehr Adrenalin, also je mehr Stress ein Tier hat, desto mehr Adrenalin setzt es frei. Und Adrenalin verändert die Konsistenz und den Geschmack von Fleisch.
Mhm.
Und wenn ich diesen Prozess kurz halte, das heißt, das Tier im Idealfall gar keinen Stress hat bei der Schlachtung, weil es, keine Ahnung, einen ganz normalen Weg geht wie immer und dann plötzlich umfällt, sage ich mal, dann ist das natürlich optimal auch für die Fleischqualität. Wir kennen das vom Angeln. Industrieller Fisch wird irgendwo gezüchtet, wird mit Netzen mit Trawlern gefangen, lagert dann noch in dem Boot irgendwie ein bisschen rum, beziehungsweise hängt oft länger in den Netzen drin, bis sie die reinholen. Oder es gibt auch Langleinen, die werden gelegt und am nächsten Tag erst geholt. Das heißt, im Zweifel hängt ein Fisch 24 Stunden da dran.
Und hat 24 Stunden
Stress ohne Ende. Beim Angeln kann man sagen, ja, je nachdem, wie groß der Fisch ist, zwischen 10 Sekunden und 10 Minuten, sage ich mal, dauert es, bis so ein Fisch an Bord ist und geschlachtet ist. Das heißt, der Fisch hat im Verhältnis zu einem industriell gefischten Fisch ein Vielfaches weniger Stress und das merkt man ganz klar in der Qualität, in dem Geschmack des Fleisches und ja, in der Konsistenz. Und das Gleiche gilt natürlich auch für einen Schwein, einen Rind, einen Huhn.
Definitiv. Also es ist ein spannendes Thema, was wir sicherlich da in dem Zuge noch näher beleuchten werden, auch was zum Beispiel soziale Zusammenhänge bei den Tieren angeht.
Finde ich super spannend.
Weil es ist ja dann auch so, dass die Tiere sehen, hier die Kuh Erna, geht jetzt gerade in den Stall, kommt nicht wieder, okay, das ist wohl weg.
Ja, ja.
Also auch was da an Zusammenhängen sind, das wird, glaube ich, super spannend, auch mit den dortigen Landwirten zu sprechen, da bin ich schon, freue ich mich
da
sehr
drauf. Da habe ich auch so einen Bock. Ich habe mal eine Doku gesehen, Corby. Also Corby, und ich erzähle es auch euch natürlich. Ich habe mal eine Doku über Grizzlybären gesehen, da war ein Team original ein halbes Jahr lang in der Wildnis unter Grizzlies und da kam immer mal ein Versorgungsflugzeug und hat die mit Lebensmitteln versorgt. Und die haben ein halbes Jahr lang so 10 Tiere beobachtet und verfolgt. Und das war richtig krass zu sehen, was es für unterschiedliche Charaktere gibt.
Mhm.
Da war ein Grizzly dabei, und zwar eine Grizzly-Dame, die wollte von dem Obergrizzly nicht begattet werden, der wollte sie aber unbedingt. Ja, und dann kam eine anderer Grizzlybär an, der sie auch begatten wollte. Und dann hat sie dem Obergrizzly, diesem Alpha-Tier da, gezeigt, signalisiert, mach den anderen, der mich auch haben will, platt. Und dann lasse ich dich. Ja, ohne Scheiß. Die war so blutrünstig. Und dann hat der andere Grizzly diesen anderen Bären einfach skrupellos auf der Stelle totgebissen und komplett platt gemacht. 10 Sekunden später ging das Begatten los. Also ganz krass zu sehen, dass die wirklich einfach nur sehen wollte, der tötet für mich. Alles klar, jetzt darfst du. Und in dem Moment habe ich natürlich auch gedacht, was für ein Arsch so, ne?
Ja,
also
ja,
sie, die Grizzly-Dame. Aber ja, am Ende sind es eben auch Säugetiere und ich meine, es gibt auch
soziales Leben, ja.
Es gibt bei Menschen auch die verschiedensten Charaktere und genauso ist es bei den Tieren auch, ne?
Deswegen, das wird, glaube ich, nochmal super spannend da zu sehen, auch mal sicherlich solchen Tieren so nahe zu kommen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf.
Ja, ich mich auch. Also,
und ich glaube, es
Grizzlies
führt einem,
kommen wir nicht so nah.
Nee, besser nicht. Aber ich glaube, es führt einem auch nochmal ein bisschen wieder vor Augen, dass das Stück Steak oder Stück Fleisch, was du da auf dem Teller hast, dass das halt auch mal ein Tier war.
Dass das
und ein
Tier war.
Ein Lebewesen war.
Was gegebenenfalls auch extrem niedlich und nicht dumm war. Und man muss es wertschätzen können, ja. Man genau. sollte es nicht einfach nur essen und in sich, ja, reinschlingen, sich denken, gib mir mehr Fleisch, sondern man muss es auch wertschätzen können, dass man jetzt die Möglichkeit hat, so ein Stück Fleisch zu essen.
Definitiv. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Vielleicht werden wir danach auch mehr vegetarisch. Man weiß es nicht.
Tja, wir werden
man
sehen.
Man weiß es nicht.
Aber das würde jetzt zu sehr ausarten, weil es ein ultra umfängliches Thema ist und man da sehr, sehr viel zu sagen kann. Aber ihr kennt ja sicherlich unsere Meinung dazu und ich bin auch sehr froh, dass sich diese Meinung mit vielen unseren Zuhörern und Zuschauern deckt.
Ja.
Und auch immer mehr auf Klasse statt Masse gehen. Und ich finde das auch persönlich immer wieder cool, zu sagen, okay, ich gebe lieber ein bisschen mehr Geld für gute Qualität aus, weil damit tue ich mir persönlich und natürlich auch dem Tier im Nachgang irgendwie was Gutes.
Ja, beim Handy machen es ja auch die meisten. Lieber das teurere Handy kaufen als das billige Handy.
Ja, natürlich. Das ist also ja das Paradoxe. Kauft sich für 2000 Euro einen Grill und für 99 Cent 10 Würstchen.
Ja, das macht wenig Sinn.
Ewige Diskussion. So, gut. Hannes, zum Abschluss.
Achso, du hast noch was vorbereitet. Jetzt bin ich gespannt.
Wir sind ja schon bei über einer Stunde, aber das war auch nochmal ein Wunsch aus Discord.
Die Antwort ist nein.
Das ist mir egal. Das habe ich mit Julian schon mal gemacht. Angelehnt an meinen Lieblingspodcast Gemischtes Hack, passt thematisch, zumindest vom Namen immer sehr gut zu uns, heißt 5 schnelle Fragen an. Jetzt kommen mal 5 schnelle Fragen an Hannes.
Okay.
Frage 1, was machst du lieber, frieren oder schwitzen? Oder was machst du weniger ungern? Ist beides unangenehm, aber was ist...
Schwitzen mache ich lieber als frieren.
Ich habe nämlich das sind immer so Sachen, da denke ich unter der Dusche drüber nach. Unter der Dusche denke ich immer nach. Und da habe ich mich gefragt, was ist weniger unangenehm oder was ist besser, frieren oder schwitzen?
Ich mache beides nicht gerne, aber schwitzen ist gesund und frieren ist absolut ungesund.
Ja, ich bin tatsächlich auch bei dir, dass ich sage, schwitzen ist das geringere Übel.
Der Körper schwitzt, um sich selbst runterzukühlen, das ist absolut okay, aber der Körper friert ja nicht der Körper friert nicht gerne. Ich habe keinen Bock zu frieren, sage ich dir, dann ziehe ich mich wärmer an.
Ist so. Ja. Heute machen wir es mal wirklich schnelle Fragen. Zweite Frage. Hast du schon mal was gebrochen? Oder bist du quasi noch?
Ich bin jungfräulich, ich habe mir noch nie was gebrochen.
Verrückt. Echt nicht? Noch nicht mal einen Finger oder so?
Gar nichts. Ich habe mir wirklich von einer Stelle darf man hier im Podcast nicht sprechen. Könnt ihr mal einen Bohlen fragen? Nein, Quatsch. Ich habe mir tatsächlich noch nie was gebrochen.
Verrückt. Noch nicht mal damals bei deiner Zeit, als du Handball gespielt hast? Wahrscheinlich nur irgendwie verstaucht oder so.
Ja, Verstauchung so zahlreich, ja, keine Frage, Prellung und so. Aber gebrochen habe ich mir noch nie was.
Ja. Ich habe mir auch tatsächlich nur einmal das Handgelenk gebrochen. Oder, nee, doch einmal das Handgelenk. Das war beim Inliner-Fahren, bin ich nach hinten übergekippt. Klassischer Effekt, nach hinten.
Ja, immer, der Mensch macht immer den gleichen Scheiß aus Reflex, sich abstützen wollen. Krick.
Ja, und das zweite war, hatte ich einen Splitterbruch in beiden Handgelenken, weil Top. Ich beim Rollerfahren unachtsam war, nach vorne geguckt habe, festgestellt habe, der Wagen vor mir steht, zu sehr mit der Vorderbremse gebremst habe, vorne rüber geflogen bin und mit beiden Handgelenken auf den Asphalt.
Klingt lustig, ist es nicht, nee, aber Splitterbruch ist auch unangenehm.
Aber das war toi das Einzige, was passiert ist, zum Glück.
Ja.
Dritte Frage, welche Farbe wärst du und warum, wenn du eine Farbe wärst?
Wahrscheinlich wäre ich grün.
Weil?
Weil ich, das kommt durch meinen Opa. Mein Opa väterlicherseits.
Mit dem Steingarten.
Genau.
Können extrem, Julian, Alex und ich in Perfektion diese Geschichte erzählen mit, ja, dem Steingarten,
das Ding,
aber
das ist
was anderes.
Ich, vielleicht denkt man das erstmal nicht so, aber ich wurde extrem früh in meiner Kindheit, bin ich mit dem Thema Blumen, gerade Alpenpflanzen, Orchideen in Verbindung gekommen, weil mein Opa, die wohnt in Hessen, hatte eben so einen Steingarten, hatte ganz viele Alpenpflanzen und hat. Ich darf es jetzt sagen, weil mein Opa ist leider schon verstorben. Er hat immer illegalerweise in den Alpen Orchideen und andere Pflanzen ausgebuddelt und in seinen Garten gepflanzt. Und eine Zeit lang war es auch noch erlaubt, irgendwann nicht mehr. Früher war auch Schmetterlinge fangen erlaubt, was heutzutage natürlich nicht mehr geht wegen Naturschutz und so. Und hat mir das alles beigebracht. Das heißt, ich kenne jede heimische deutsche Orchideenart, kenne von vielen auch den lateinischen Namen.
Kann ich übrigens bestätigen.
Und fahre auch selber so im Mai, Juni, wenn die Orchideenzeit ist, hier bei uns gibt es ein, zwei Geheimspots, die ich kenne, wo viele, viele Orchideen sind, auch Orchideen, die hier eigentlich gar nicht wachsen in unseren Gefilden, fahre ich hin, nur um es mir anzugucken. Und deswegen glaube ich, die Farbe grün passt. Ich bin da absoluter Fan und gehe auch gerne in die Berge und guck, einfach nur wandern, um Blumen zu finden. Ich wandere nicht 2.500 Meter hoch, einfach nur, weil es mir Spaß macht, sondern weil erst ab 2.000 Meter irgendwann das Edelweiß blüht und der Enzian zu finden ist. Und dann auch die Apollo-Falter, die Schmetterlinge, die ich dann auch so gerne mag, das habe ich auch von meinem Opa darum fliegen. Also das, ja, die Natur kickt mich da schon an.
Neulich habe ich da übrigens auch einen Anranzer von Hannes bekommen, da waren wir beim Angeln und ich bin tollpatschig.
Auf eine Orchidee getreten.
Genau, ich bin einfach auf eine Orchidee getreten, die ich jetzt in der Form überhaupt nicht erkannt hatte.
Breitblättrige Stendelwurz war es. Könnt ihr googeln, breitblättrige Stendelwurz.
So, also wisst ihr, wenn ihr mit Hannes unterwegs seid, am besten bleibt ihr auf asphaltierten Gelände.
Genau,
redet auf
oder
jeden Fall
ihr guckt genau, wo ihr
Orchidee.
Hintretet. Ja. Genau so ist es.
Ich hätte sie persönlich übrigens gar nicht als Orchidee erkannt. Für mich sah es aus wie irgendwie so Maiglöckchen oder sowas von der Blattstruktur. Weil für mich ist eine Orchidee dieses hässliche Ding, was fast jeder, also ich finde Orchideen.
Ja, du kennst Schmetterlingsorchideen halt. Die,
ja,
diese
genau.
Südamerikanischen, das sind ja Parasiten.
Ja, ich finde, die sehen einfach nur, also ich mag ja Blumen und Natur total gerne, aber Orchideen, finde ich, sind mit Abstand die hässlichsten Blumen, die es gibt. Zumindest die sich 90% der Leute in Wohnzimmer stellen.
Kann ich verstehen, ich finde die auch hübsch, aber das sind ja verschiedene Paar Schuhe. Das sind die aus Südamerika, die wie Parasiten an Bäumen wachsen. Deswegen sind die auch nicht in Erde, sondern nur in so einer Art Rindenmulch.
Stimmt, die haben ja dann,
und die kriegen
du siehst
die, auch,
die Wurzeln ja immer.
Genau,
denen,
die kriegen
ja
auch ganz viele Luftwurzeln, das heißt.
Genau, und das sieht aus wie ein Haufen.
Genau so ist es, die kannst du theoretisch unterbinden, indem du die von unten nährst mit Wasser. Wenn du zu wenig oder wenn du eine hohe Luftfeuchtigkeit hast, kriegen die immer Luftwurzeln, weil die sich aus der Luft die Feuchtigkeit ziehen. Und wenn du dann eine Wurzel mit so einer grünen Spitze vorne dran wegschneidest, das sind aktive Wurzeln, dann mag die das nicht so gern. Und ja,
wird immer wieder
aber
passiert.
Heimische Orchideen erkenne ich auch sofort am Blatt, ich brauche nicht mal eine Blüte sehen, weil die Blätter von Orchideen ganz anders aussehen als von allen anderen Blumen. Und die Blüten sowieso,
Ja, ich bin okay. Immer wieder fasziniert, mit Hannes über das Thema zu sprechen, weil man, das Lustige ist, und das jetzt mal ohne Spaß, ohne alles, man sieht Hannes, wenn er darüber redet, auch richtig diese Begeisterung.
Ja,
an.
Bin ich auch immer noch.
Dann ein richtiges Strahlen in den Augen,
ja, logisch.
Ein Lächeln dabei.
Ich habe bei meinen Eltern zu Hause habe ich ein kleines Beet und das ist sozusagen noch ein Andenken an meinen Opa. Da habe ich Steine von ihm bekommen, habe Blumen aus seinem Garten, die musste man nicht illegal ausbuddeln, die hatte er schon mal ausgebuddelt, die haben sich vermehrt bei ihm, weil er es konnte, die waren also schon an unser Klima gewöhnt und die habe ich bei mir im Garten, da stehen 4-5 verschiedene Orchideenarten, Enzian, echtes Edel, nicht dieses Zuchtedelweiß, was du hier kaufen kannst, richtiges Edelweiß, was vorher auf über 2000 Metern geblüht hat, das steht alles in dem Garten, Türkenbundlilie, auch eine super geile Pflanze, die auch nur in Bergen da unten wächst. Steht alles da im Garten. Und das Krasse ist, selbst die Orchideen haben sich auf natürliche Art und Weise schon verteilt und wachsen schon am Teich und so weiter und haben sich dem angepasst. Und wir haben auch extra kalkhaltige Erde geholt, da wachsen besondere Pilze drin, die brauchen als Nährstoff und so. Ist total genial, faszinierend.
Da können wir ja gleich nochmal einen eigenen Podcast drüber machen.
Ja, ich kann da einiges drüber erzählen. Wer also vorhat, mal sich eine Blume in den Garten zu setzen, die legal irgendwo herbekommt natürlich.
Ja. Hannes kann euch das alles erklären.
Weißt du, okay, grün, haben wir geklärt.
Ich wäre lustigerweise auch die Farbe grün, einfach aufgrund der Verbundenheit mit der Natur und weil grün immer meine Lieblingsfarbe war.
Früher war rot meine Lieblingsfarbe, aber mittlerweile, ja, finde ich immer noch gut, aber grün finde ich besser.
Ja, grün ist, glaube ich, bei mir dahingehend oder dadurch, dass es von meinem ersten Fußballverein, bei dem ich, und einzigen Fußballverein, bei dem ich Mitglied war, vom SSV Südwinsen 1931 e.V.
Gesundheit.
18 Jahre da gespielt und da waren die Farben grün-weiß und ich glaube, da kommt auch das Grün als Lieblingsfarbe her.
Ich kenne auch das Lied. Blau, blau, blau blüht der NC.
Der gute alte Heino.
Herrlich.
Ja, wo wir bei der Natur sind. Vierte Frage. Was ist dein Lieblingstier? Ich habe eine Vermutung, aber...
Lieblingstier... Das würde ich sagen, so phasenweise, aber aktuell tatsächlich der Panda-Bär.
Oh, der Panda-Bär. Ich hätte jetzt auf deinen, auf den afrikanischen Weißbauch-Igel getippt, den du ja auch gerne als Haustier hier für uns im Büro halten wolltest.
Ja, habe ich mich mal eine Zeit lang mit beschäftigt, weil ich dachte, so ein Haustier für uns zu Hause wäre cool, aber ich brauche was, was pflegeleicht ist. Und der afrikanische Weißbauch-Igel, den fand ich halt immer so niedlich und tapsig. Der hat ganz weiche Stacheln, der hat so einen weißen Bauch, lässt sich gerne kraulen.
Sieht immer lustig aus.
Ja, tapselt so über den Boden, lässt sich füttern so. Aber am Ende scheißt er dir halt auch die Bude voll. So, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Und wenn du Urlaub machen willst, hast halt da so einen Igel rumrennt.
Das ist auch schwierig.
Ja, und ja.
Dann lieber ein Panda-Bär.
Gibt halt auch Leute, die dann aussetzen. Und ihr könnt euch vorstellen, afrikanischer Weißbauch-Igel bei uns im harten Norden fühlt sich hier nicht ganz so wohl draußen.
Nee, ich glaube, das wird ein kurzer Ausflug in die Natur für ihn.
Ja, glaube ich auch. Und Panda-Bären habe ich jetzt ein paar Dokus drüber angeguckt. Finde ich total cool, die Tiere. Die sind super lässig. Die klettern Bäume hoch, chillen auch hart, die essen den ganzen Tag Bambus, die schlafen, also die beschäftigen sich ihr Leben, ihr ganzer Tag besteht aus Essen, Schlafen und aufs Klo gehen, verdauen und sind auch sehr faul, die Tiere, die sind so faul, dass die sogar teilweise vergessen, sich zu paaren, deswegen sind sie auch im Aussterben bedroht, weil es, ja, die vergessen einfach, dass sie vielleicht auch Nachwuchs zeugen sollten.
Ja, weil die einfach in ihrer Prioritätenliste Essen und Schlafen an 1 und 2 haben und dann kommt lange nichts.
Genau, ja. Ich finde die Tiere einfach, ich finde, von denen kann man auch viel lernen. Einfach mal entspannen, gemütlich essen und schlafen.
Es gibt auch super lustige YouTube-Videos von Baby-Pandas.
Ja.
Weil Pandas sehen auch gerne mal aus wie so betrunkene Menschen.
Das stimmt.
Die verhalten sich auch so.
Die sind auch so tollpatschig. Ich bin auch manchmal sehr tollpatschig in der Panda auch per se. Der kippt gerne mal aus Versehen um, stolpert irgendwo drüber und so. Finde ich cool und sind sehr friedlich. Also die kämpfen auch mal. Aber auch die Paarungskämpfe habe ich mir angeguckt. Da gibt es mal ein bisschen Blut, ja. Und in den seltensten Fällen kommt es wohl auch mal zum Tod eines anderen Tieres. Das ist aber bei allen Tieren so. Aber in der Regel, den Kampf, den ich mir da angeguckt habe bei der Doku, die standen sich gegenüber, haben mal ihre Zähne gefletscht oder haben mal ein bisschen geknurrt. Na, hat einer gedacht, ach komm, scheiß drauf, lohnt sich. Ist nach weggegangen, war zu faul.
Hat sich wieder auf Priorität 1 und 2 konzentriert.
Ist direkt in den Bambuswald gegangen, hat erstmal ein bisschen Bambus genascht und sich dann noch erstmal auf die Seite gelegt und gesagt, erstmal eine Runde chillen.
Ja.
So, Pandas finde ich klasse.
Definitiv.
Ja.
Ja, bei mir ist es definitiv der Hund. Aber, ja, um ein bisschen exotischer zu gehen, welche Tiere ich sehr lustig finde, sind Quackers. Quacker sind so kleine, ich weiß gar nicht, zu welcher Gattung die gehören, wahrscheinlich zu irgendwelchen Ratten oder so. Aber du musst dir mal ein Foto von einem Quacker angucken.
Quacker?
Weil, ja, die sehen immer so aus, als würden die lachen. Die sehen total witzig aus.
Ja, warte mal, Quacker.
Die sind,
Q-A-K-A oder was?
Oh, ich weiß gar nicht, wie genau die jetzt geschrieben werden.
Ich geb's mal ein.
Aber die sehen immer so aus, als würden sie lachen und sehen dadurch sehr freundlich und witzig aus. Und in Australien und Neuseeland sind die, meine ich, beheimatet. Und werden da auch gerne mal, weil die auch gar nicht mal so scheu sind, machen Leute mit denen Selfies. Und dann sieht das immer so aus, als würden die in die Kamera.
Also Quackers, finde ich, sind, wie werden die mit K geschrieben? KW irgendwie?
Nee, sowas? Mit Q eigentlich.
Finde ich gar nicht. Egal, muss ich nochmal googeln.
Ja, suchen wir gleich nochmal raus.
Ja, ich finde Chinchillas sonst auch cool. Chinchillas sind auch, Quokkas meinst du?
Ja, wie auch
Quokka, die hier?
Ja, genau.
Ja, die sind chillig. Chinchillas finde ich auch,
wie er guckt, ne? Ja, die sehen immer aus, als würden sie lachen. Super
witzig. Ich gucke gerade das Bild vom Wikipedia-Eintrag vom Quokka an, Q-U-O-K-K-A, großartig. Ansonsten Chinchilla kann ich auch wärmstens empfehlen, sind auch super entspannte Viecher. Kann man sich auch halten, aber sind halt nachtaktiv. Das heißt, wer nachts Ruhe haben will, sollte sich kein Chinchilla halten. Hier, die sind auch super niedlich. Flauschbälle sind das.
Also wenn du nachts Ruhe haben willst, dann doch lieber den Goldfisch.
Ja, und so ein Chinchilla wird bis mitunter auch 20 Jahre alt, da hast du auch lang was von der Ruhestörung.
Ja, ja, super.
Okay, ja, Frage 5.
Gibt viele spannende Tiere auf jeden Fall. Frage 5 und letzte Frage ist eigentlich relativ langweilig, aber hat mich einfach persönlich mal interessiert. Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Auch so der Leseratte also.
Ich habe in meinem ganzen Leben ein Buch gelesen. Also ich habe Grillbücher, habe ich viele gelesen, aber natürlich nur das, was mich interessiert. Unsere Grillbücher habe ich komplett gelesen, weil ich sie Korrektur gelesen habe. So gesehen waren es die Bücher. Aber so richtig Buch im Sinne von jemand liest ein Buch, um sich unterhalten zu lassen, das fühle ich nicht, kann ich nicht. Ich werde von einem Buch nicht unterhalten. Ich schlafe ein, wenn ich 2 Seiten gelesen habe. Geht nicht. Ich gucke einen Film oder ich daddel, aber ich kann kein Buch lesen. Das letzte Buch und einzige Buch in meinem Leben, was ich komplett gelesen habe, war tatsächlich in der Schule. Und es hieß, wie hieß es nochmal? Das wird der eine oder andere Zuschauer wird es mir sagen können. Es ging darum, dass dann ein Typ war, der sein ganzes Leben mit einer Kamera, war so ein Schulbuch, nur mit einer Kamera rumlief und alles immer gefilmt und fotografiert hat. Und dann irgendwann reflektiert hat und gemerkt hat, ich habe mein ganzes Leben nicht richtig gelebt, weil ich immer nur durch eine zweite Linse geguckt habe und nichts richtig aufgenommen habe. Und das, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber wahrscheinlich wird es jetzt schon einer wissen. Dieses Buch auf jeden Fall hat mich tatsächlich ein bisschen beeinflusst, weil ich gedacht habe, es stimmt, wenn ich, auch früher hatte ich immer im Urlaub Fotoapparate mit, na, Fotos gemacht. Mittlerweile, wenn wir im Urlaub sind, habe ich ein Handy mit, mache damit auch mal ein Bild. Aber wenn ich eine coole Ecke finde mit einem geilen Ausblick, dann gucke ich mir das an, finde das toll, genieße das und dann war es auch. Dann mache ich vielleicht am Ende nochmal ein schnelles Bild. Aber dieses Bild bringt nie das rüber, was du in dem Moment erlebst. Und wenn du immer nur so ein Tourist, typischer Tourist bist, der nur auf Sensation aus ist, ich mache ein geiles Bild und zeige es meinen Freunden, um zu zeigen, wie cool es ist, dann hast du den Augenblick nie richtig erlebt.
Finde ich witzig.
Das hat mir das Buch beigebracht.
Ja, das ist ja eigentlich aktueller denn je in Zeiten von Social Media, wo ja, ganz viele bei Konzerten zum Beispiel nur das Handy hochhalten, das ganze Film, sich das aber selber nie wieder angucken, aber in dem Moment nicht das Konzert genossen haben, sondern einfach darauf aus waren, gutes Video zu machen und sich auf dieses Video
jemandem zu schicken und zu zeigen, guck mal, was ich schon wieder Geiles
erlebt
habe.
Genau, oder es in seiner Insta-Story oder sonst wo zu laden, statt diesen Moment einfach zu genießen. Ja.
Also, ja, sehr cool. Das ist ein Buch, ich weiß nicht mehr, wie es hieß leider, es fällt mir nicht mehr ein, Schulbuch. Wahrscheinlich werden es Leute rausgehört haben sofort und wissen Bescheid, ah ja, das Buch könnt ihr gerne auch mal mitmachen, erzählbrothers.de schreiben.
Ja.
Dann können wir es beim nächsten Podcast nochmal aufklären, wie es heißt.
Ist so. Gut. Ich glaube, in der Schule habe ich das für mich optimiert und habe irgendwann keine Bücher mehr gekauft. Insbesondere im Französischunterricht habe ich dann nur noch die Filme auf Deutsch geguckt.
Oder Hörbuch gehört.
Oder Hörbuch
habe ich auch gemacht.
Zur Schule immer gehört.
99% immer so. Ich habe nur ein Buch gelesen. Und auch wirklich nur, weil es mich in den ersten Seiten gepackt hat.
Aber ich habe tatsächlich, ich bin auch kein Mensch, der wirklich gerne liest oder so, aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, hieß Das Café am Ende der Welt. Ist so ein bisschen darüber, wie ein Mann festgestellt hat, er ist in der Routine seines Lebens gefangen und wie er da rauskommt und sowas war. Ganz
klingt
unterhaltsam.
Auch spannend, ja.
War aber jetzt auch ein Buch mit, ich glaube, 120 Seiten, also da kriege ich noch hin. Was darüber hinausgeht, ist dann jetzt auch, da bin ich doch lieber
also wie jemand,
Fernsehen oder zocken.
Wie aber jemand lesen, Herr der Ringe Bücher lesen kann oder Harry Potter Bücher lesen kann, ist mir ein Rätsel. Ich höre von allen das Gleiche, ja, hast du Herr der Ringe gelesen? Ich sage, nee, habe alle Filme geguckt, habe die Trilogie rauf und runter und sagen alle, muss Buch lesen, ist viel besser.
Ja.
Das Gute ist, ich habe die Filme geguckt und weiß in dem Moment ja nicht, dass das Buch vermeintlich besser ist und mir fehlt dann ja auch keine Info, weil die Filme sind in sich schlüssig und auch zu Ende. Damit ging mir nichts. Also ich habe nicht das Gefühl, ich habe was verpasst.
Und dann hast du so Leute wie meine Schwester, die 7-mal Harry Potter alle Bände durchgelesen haben. Wo ich denke, warum macht man das? Man weiß, spätestens am 3. Mal kannst du das auswendig. Gefühlt.
Ich wäre eher derjenige, der ein Buch kauft, wenn es aus Versehen irgendwo 2 Tage zu früh rausgekommen ist und nur das Ende liest, um dann mich mit einem Megafon vor die Schlange zu stellen, zu sagen, am Ende stirbt hier, was weiß ich, Meister Propper. Wie heißt der eine Zauberer? Egal. Der Zauberer da. So.
Hier ist spoilerfrei übrigens.
Ja,
also Dumbledore stirbt nicht in Harry Potter. Ist so.
Wer ist da? Ich kenne zum Glück Harry Potter
also,
auch nicht. Ich wüsste nicht mehr, wie die heißen. Hermine sagt mir noch
auch
was.
Snape überlebt in Harry Potter. Ist so. Ihr werdet sehen. So. Krass.
Und der Feuerkelch, stirbt der?
Der Feuerkelch, der geht auch runter.
Ja.
Ist alles hinüber. Oh,
krass.
Der ist dann in der Kammer des Schreckens gefangen und wird dort von Voldemort zum Tode verurteilt.
Na bitte, ey.
So.
Freunde, wie lange ging der Podcast?
1:18 sind wir jetzt.
Oh, krass, 1:18 könnte einer der längsten Podcasts sein, die wir hier aufgenommen haben. Hat aber auch mega Spaß gemacht.
Das, ja,
wir
lockert das Ganze auch immer ein bisschen.
Ich fand übrigens deine 5 Fragen richtig cool, die Idee.
Ja, ich finde, das lockert das Ganze mal, also ist ja nicht meine ursprüngliche Idee, sondern die stammt ja von gemischtes Hack. Aber
das müssen
ich finde,
wir nicht erwähnen.
Ich finde, das ist immer nochmal so eine kleine persönliche Note, die mit reinkommt und lockert das Ganze ein bisschen auf. Und dann hatten wir heute einen schönen Frage-Podcast.
Ja, wir haben
Spaß gemacht.
Also, dass wir eine halbe Stunde ausgiebig über uns das Chilis und Tomaten erzählen, hätte ich nicht gedacht, aber wahrscheinlich könnte man da noch mehr drüber erzählen.
Definitiv.
Egal.
Genauso wie über die Orchideen und den Steingarten von einem Opa, der in Zeiten, wo Steingärten verboten werden, sicherlich nicht so seine Freude gehabt hätte.
Ja, Steingärten sind ja per se nicht verboten. Aber
werden
er hatte,
sie jetzt?
Ja, wie?
In Süddeutschland, in Baden-Württemberg, ist es, glaube ich, mittlerweile schon beschlossen worden, dass Steingärten darfst du eigentlich nicht mehr haben.
Warum nicht?
Weil du damit die Natur natürlich verdichtest und einschränkst in der Form, also das sind diese typischen Steingärten, wo dann wirklich nur Kieselsteine vorne im Vorgarten und sowas sind und vielleicht ein Baum
so,
drin steht.
So, das meinst du?
Genau.
Okay.
Du hattest einen anderen Steingarten.
Wir reden von verschiedenen Gärtentypen. Ich rede Steingarten.
Das wollte ich nur nochmal klarstellen, weil ein Steingarten,
okay,
der Form, wie dein Opa den hatte, ja eine ganz andere Form ist von diesen
da liegen
zugedichteten Steingärten, die es leider in jeder Vorstadt und jeder Stadt.
Also mein Opa hatte ja viele große Findlinge und hat teilweise, das waren so Steine mit Löchern drin, wo Kanäle drin waren, hat er mit Wasser getestet, wo geht's durch, dass ich oben gieße und die Pflanzen kriegen dann. Mhm. Der hat quasi im Prinzip die Alpen- und Berglandschaft in kleinen Miniaturformat nachgestellt und hat dann die entsprechend bepflanzt. Die Steine wurden bepflanzt. Also das war es, okay.
Ja, aber in Süddeutschland werden auf jeden Fall gerade diese
das kann ich verstehen,
verdichteten Steingärten verboten. Und wenn du es trotzdem hast, musst du eine Ausgleichszahlung
Das kann ich verstehen, weil du natürlich dir es leicht machst und ein Stück Natur nimmst, ein Stück Grünfläche nimmst und einfach Kieselsteine raufschüttest ohne Ende.
Korrekt.
Das finde ich auch nicht gut. Ich wollte gerade fragen, ob die Lack gesoffen haben, aber das finde ich in Ordnung. Das ist okay. In dem Sinne.
Werden wir sehen, was Hannes das nächste Mal über den Steingarten von seinem Opa zu berichten hat, über die Orchideenzucht bei ihm zu Hause.
Und so weiter und so fort.
Ansonsten bleibt gesund. Schön, dass er zugehört hat. Schreibt uns gerne an die Mitmachen-Ad und sonst, ihr kennt das Prozedere. Bis dann, auf Wiedersehen und
haut
tschüss.
Rein. Ciao, ciao.